San Francisco 49ers und die New England Patriots sind die beiden letzten ungeschlagenen Teams in der NFL. Die Verfolger, die Konkurrenten straucheln ein wenig. Sowohl die LA Rams als auch die Dallas Cowboys verlieren einige Spiele hintereinander. Kansas City sieht momentan nicht ganz so brillant aus wie in den Wochen zuvor. Auf dem unteren Niveau der Liga gewinnen die Jets ihr erstes Spiel mit Sam Darnold zurück von der Erkrankung vom pfeifrischen Drüsenfieber. Ist alles gut gegangen, er hat es überlebt, das Spiel. Und das sollen heute unsere Themen sein, viel zu besprechen in der NFL diese Woche. Damit herzlich willkommen zum NFL Tuesday, herzlich willkommen Christian, hi.
Hi Felix, ich komme sehr häufig durcheinander, wenn ich immer wenn es um Sam Darnold geht und seinen Spleen. Kennst du das Wort Spleen auch irgendwie als Synonym für Marotte im Deutschen?
Ja, klar. Also Spleen also, für sowas wie...
Ja, so eine Marotte würde ich sagen.
Oder? Ja, genau. Irgendwie so mein Spleen ist irgendwie, dass ich nochmal dreimal zurücklaufe, ob ich die Wohnungstür abgeschlossen habe, so ungefähr.
Okay, das wäre schon eher so eine Neurose.
Ja, okay.
Aber ja, also,
ja gut, nicht alles ist direkt eine Zwangsneurose. Also manche Leute waschen sich vielleicht etwas gründlicher die Hände. Das ist ja dann nicht unbedingt direkt eine Zwangsneurose.
Ja,
aber ja,
Spleen ist wahrscheinlich auch ein Spektrum.
Spleen ist bekannt. Ich war, was diese Verletzung von Sam Darnold angeht, relativ überrascht. Ich wusste nicht, dass es wirklich so gefährlich sein kann, dieses pfeifrische Drüsenfieber. Ich wusste halt, dass es etwas ist, was dich lange, lange ausnocken kann, was dein Immunsystem wirklich extrem angreift. Du bist total schlapp und kannst im Grunde genommen gar nichts mehr, verlierst viel Gewicht. Aber dass du, dass das wirklich so gefährlich werden kann, das hätte ich nicht gedacht. Also viele haben ja gesagt, wenn sie ihn zu früh zurückgebracht hätten und er hätte irgendwie den einen oder anderen Hit abbekommen, könnte das lebensgefährlich werden. Das war mir völlig neu.
Insofern, ja gut, die Lebensgefahr entstand ja dadurch, dass eben das Spleen, was die Milz ist,
ja.
Oh Gott, ja, dass die dadurch halt anschwillt und durch den angeschwellten Zustand ist sie halt bei einem Hit, wenn er falsch landet, in der Lage quasi zu platzen. Das hat jetzt aber nichts mit der grundsätzlichen Gefahr des pfeifrischen Drüsenfiebers, glaube ich, zu tun. Aber
ja doch, aber das ist quasi eine, ich bin kein Mediziner, aber das ist eine der Nebenwirkungen und deswegen ist halt so gefährlich. Wenn er jetzt irgendwie normales, eine andere Krankheit, irgendeine Krankheit, die dein Immunsystem angreift, dann ist es nicht unbedingt der Fall. Das ist wohl explizit bei diesem pfeifrischen Drüsenfieber so gefährlich. Manu, er hat es geschafft, Sam Darnold. Er hat den Sieg geholt. Können wir vielleicht direkt den Einstieg machen, wo wir schon über Sam Darnold und seine Milz hier sprechen. Überraschend, der erste Sieg, ich habe es angesprochen, ganz am Ende der, wenn man so möchte, virtuellen Tabelle in der NFL holen die Jets ihren ersten Sieg, verabschieden sich damit aus den Rängen der Teams, die ohne Sieg sind, ähnlich wie Washington, und gewinnen vor allen Dingen sehr überraschend zu Hause gegen die Dallas Cowboys, vielleicht die größte Überraschung des Wochenendes. Dallas, die ja mit 13-0, ich hatte es gesagt, gestartet sind, sehr, sehr gut gestartet sind und dann jetzt eben mehrere Spiele verloren haben, vor allen Dingen jetzt auch gegen die Jets in New York. Höchst überraschend, aber ja, muss man sagen, verdient. Und jetzt kommen natürlich viele, viele Fragen, so wie das bei America's Team ist in Dallas, in Texas. Ist der Job von Jason Garrett noch sicher?
Ich glaube, der war schon vor der Saison nicht mehr sicher. Denn warum sollte sonst Jerry Jones den Vertrag mit Jason Garrett nicht im Vorfeld verlängern? Das ist für mich zumindest jetzt aus der Retrospektive wirkt es auf mich jetzt im Moment absolut offensichtlich, dass Jason Garrett nur mit quasi einem NFC Championship Game Teilnahme seinen Job oder so hätte überhaupt sichern können, wenn sie sogar ein Super Bowl Sieg hätte sein müssen. Denn es ist kein kluges Business, eine Vertragsverlängerung auch mit einem Coach quasi nicht im Vorfeld zu tun, weil dann halt immer auch die Gefahr besteht, dass wenn er gut handelt, also gut handelt als Coach, gut coacht quasi, dann ein lukrativeres Angebot bekommt vielleicht von dem Team oder wie auch immer und so weiter. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Jerry Jones zumindest sehr, sehr unentschieden war, was die Weiterbeschäftigung von Jason Garrett angeht. Und meines Erachtens ist es die absolut richtige Entscheidung, denn also Garrett hat in den letzten 3 Jahren wirklich überhaupt nicht überzeugen können mit gescheiten Coaching-Decisions und das hat sich jetzt auch in diesem Spiel wieder mal bewahrheitet, indem er eine Chance, das Spiel noch zu drehen, am Ende mutwillig weggeschmissen hat, indem er sich zu schlechten taktischen Entscheidungen entschieden hat. Und zwar hätte er schon bei dem ersten Touchdown, als die Cowboys, wie war das mit den Punkten? Hatte man 22? Ja. Sie hätten auf jeden Fall deutlich eher für 2 gehen sollen. Um dann eben für den Fall, dass sie die Two-Point-Conversion nicht schaffen, im späteren Spielverlauf dann mehr zeitlichen Druck machen zu können. So haben sie dann quasi vor ihrem Touchdown noch Zeit runterlaufen lassen, die Two-Point-Conversion dann nicht geschafft und hatten dann nur noch, ich glaube, 40 Sekunden Zeit, um einen Onside-Kick zu produzieren, beziehungsweise im anderen Fall hätten sie halt noch ein Three-and-Out quasi produzieren können, zumindest versuchen können. Das wäre alles deutlich besser gewesen und sie hätten deutlich höhere Chancen gehabt, überhaupt das Spiel noch zu gewinnen. Das ist nur eine von den schlechten Entscheidungen, auch warum sie für einen Field Goal gehen. Okay, es war 4-9 im vierten Quarter, glaube ich auch, wo sie dann den Rückstand auf 12 Punkte reduziert haben. 4-9 ist, ja, es ist schwierig, sich dafür zu entscheiden, ne? Aber was hast du davon, ob du jetzt 12 Punkte zurückliegst oder dann dementsprechend 15, ne? Also das macht den Unterschied jetzt
kaum, ja.
Das ist vielleicht nicht so eine ganz so offensichtliche Entscheidung gewesen, aber danach, also wenn man 15 Punkte zurückliegt oder halt dementsprechend 12 Punkte, denn die Jets haben ja quasi 3 Punkte noch per Field Goal gemacht und wurden es dann 15 Punkte. Dementsprechend sollte in den Fällen meines Erachtens stark mit dem Gedanken gespielt werden, schon beim ersten Touchdown für 2 Punkte zu gehen.
Ja, sie haben sich vor allen Dingen auch insgesamt, das kommt natürlich auch hinzu, sehr, sehr viel Zeit gelassen, auch dann im vierten Viertel. Also die Drives, in denen sie dann ja punkten mussten, waren relativ behäbig teilweise von den Giants, von den Cowboys.
Ja, es ist halt schwierig, wenn du halt so eine Laufspiel-DNA halt hast, ne?
Ja gut, aber das hatten sie jetzt in den ersten Wochen der Saison ja gar nicht. Also deswegen haben ja
viele. Ja, das ist das nächste Problem, was mich nervt, ne? Das ist jetzt wieder so viel Laufen. Also okay, sind jetzt nicht bei 50-50 Run- und Pass-Verhältnis, aber schon nah dran. Ich glaube 34-40 war es jetzt in diesem Spiel. Es gefällt mir nicht so gut. Also im Anfang der Saison war das, wenn ich das recht in Erinnerung habe, da haben sie noch mehr gepasst und dementsprechend, ob sie dann dementsprechend auch erfolgreicher waren, weiß ich nicht, aber ja.
Ja, ich glaube, was natürlich einerseits natürlich definitiv ein Problem war, es liegt auf der Hand, ist Amari Cooper, der dann in dem Spiel nicht durchspielen konnte, verletzungsbedingt draußen war. Auf der anderen Seite glaube ich auch einfach, dass sie mit der Defense der Jets nicht so wirklich klarkommen. Und die Defense der Jets ist mit Sicherheit nicht eine der Top in der Liga, aber sie ist schon sehr, sehr gut. Und sie haben dann einfach im Grunde genommen das Passspiel weggenommen. Und wir haben in den letzten Wochen häufig drüber gesprochen. Man liest es auch immer wieder, gerade bei den Teams, die viel gewonnen haben in den ersten Wochen. Okay, gegen wen haben sie überhaupt gespielt? Also wir hatten die Diskussion ja auch vor kurzem. Wenn man nach dem Argument geht, das ist nicht unbedingt mein Argument, aber wenn man nach diesem Argument gehen möchte, kann man natürlich auch sagen, dass die Defense von den Dallas Cowboys in ihren Siegen, gegen die sie gespielt haben, deutlich schlechter war. Und dass das vielleicht auch so ein bisschen Kellen Moores Offense und dieses ja für alle überraschende in schon von Woche 1 an Passspiel, eigentlich nur Play-Action, Zeke Elliott im Grunde genommen nur 12, 13 Mal im Spiel wirklich mit dem Lauf einsetzen, in eine große Überraschung und alle haben gesagt, wow, das ist jetzt eine ganz neue DNA in der Offense, alles ganz neu. Jetzt kommen sie definitiv auf den Boden der Tatsachen zurück gegen eine Defense oder mehrere Defense, die einfach ja, das deutlich besser spielen, die deutlich bessere Safeties, Cornerbacks haben, die deutlich besseren Druck ausüben können. Klar, auch die O-Line ist ein bisschen geschwächt von den Dallas Cowboys, nichtsdestotrotz.
Ah, deutlich geschwächt, ne?
Ja.
Aber ja.
Fehlt es da so ein bisschen an dem, was wir im Grunde genommen schon immer gesagt haben, was bei Jason Garrett oder den Cowboys in den letzten Jahren, in denen sie ja häufig sehr, sehr viele Siege aneinander reihen konnten. Wir erinnern uns an dieses, was war das, 13-3-Saison? War das die erste mit Dak? Als sie wirklich gut spielen konnten, aber als es dann das erste Mal in der Saison oder in den Malen, in denen es dann vielleicht so ein bisschen brenzlig wurde oder es nicht ganz so von Anfang an geklappt hat, dass sie dann einfach so ein bisschen auseinandergefallen sind. Sprich, dass sie sich einfach nicht dementsprechend einstellen konnten oder on the fly einfach auch mal die Idee ändern konnten. Oder einfach vielleicht den Gameplan über den Haufen werfen in der Halbzeit und sagen, okay, wir müssen jetzt was ganz anderes machen. Das fehlt irgendwie so bei den Dallas Cowboys. Zumindest im Vergleich zu den anderen Spitzenteams sieht man es sehr, sehr selten, dass sie wirklich einfach auch mal den Schalter umlegen können und sagen können, okay, das funktioniert nicht, dann müssen wir uns was anderes überlegen.
Ja, ich habe ja so eine ganz weirde Hassliebe zu den Cowboys. Das ist ja, ich weiß ja selber nicht, warum ich irgendwie Interesse an dieser Mannschaft habe, weil es einfach so viele Faktoren gibt, die mich eigentlich abschrecken müssten, dieses Team zu mögen. Trotzdem ist es halt irgendwie so ein Interesse da. Ich keine Ahnung, vielleicht kannst du mir das irgendwann mal analysieren und sagen, woran das bei mir liegt, was mit mir verkehrt ist in dem Moment.
Ich glaube, du mochtest einfach so ihre Art, wie sie jetzt das Team, zumindest nachdem sie Tony Romo rausgeschmissen haben, so ein bisschen aufgebaut haben.
Naja, eigentlich nicht so. Ich habe keine Ahnung, muss ich irgendwann mal in mich gehen. Ahnung.
Du magst
es ist jetzt auch nicht so, dass ich... Ja,
für alle Spieler, die du gerne hast, hast du ihren Spitznamen. Und bei Leighton Vander Esch ist es der Fall, oder?
LVE.
LVE, ja, genau. Das spricht ja
LVN.
Schon... spricht ja schon dafür, dass du...
MVS.
Wer ist das?
Marquise Valdez Scantling.
Okay, das ist auch ein neuer Lieblingsspieler von dir, gut zu wissen.
Nee, ich mag diese drei Letter-Abkürzungen. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Spring ich drauf an.
Was man auf jeden Fall auch gesehen hat in der Cowboys-Niederlage, ist auch ihre Schwäche in ihrer Defense, nämlich die Secondary, die offensichtlich auch in den Wochen zuvor oder vielleicht auch schon im letzten Jahr so ein bisschen auch so ein bisschen geshadowed wurde, also so ein bisschen verschleiert wurde, dadurch, dass man eben mit Byron Jones wirklich guten bis sehr guten Cornerback hat in dieser Liga, danach aber relativ, ja, ist so ein bisschen abfällt das Niveau. Jeff Heath ist beispielsweise ein Middle of the Pack, wie man so schön sagt, Safety, und auch die anderen Woods etc. sind okay, aber eben nicht gut genug unbedingt, um in der Liga durchgehend dann auch die Coverage zu spielen, wirklich viel Man-to-Man spielen zu können. Und wenn der Pass-Rush nicht kommt von den Cowboys, dann haben sie halt ein Problem.
Und ja, definitiv. Aber ich finde, wir sollten auch nicht die Leistung von den Jets
auf keinen Fall
außer Acht lassen. Denn Sam Darnold hat entweder fälschlicherweise wieder Hoffnung geweckt bei allen NYG-Fans. Nee, NY. Ja, du weißt, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine.
J-A-E-S.
Genau. Hoffnung geweckt. Ob es jetzt fälschlicherweise ist oder nicht, werden wir sehen. Tendenziell sind die Chancen für die Jets gar nicht mal so schlecht, sogar noch einen Playoff-Push hinzukriegen. Denn auch wenn sie jetzt mit 1-4 dastehen, ist es, es wirkt natürlich jetzt nicht so, als wenn sie noch eine Chance hätten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie, ich glaube, noch zweimal gegen Miami spielen. Sie müssten auch noch gegen Washington spielen. Also haben noch einige Spiele, die sie gewinnen können, und in der AFC sieht es jetzt im Moment nicht so aus, als wenn man vielleicht nicht auch noch eine Chance hätte mit 8-8 oder vielleicht 9-6, vielleicht müssen es auch 9-6 sein, dann noch in die Playoffs reinzukommen. Ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt unmöglich für die Jets, auch wenn es natürlich mit einem 1-4 Start,
Das Problem ist halt auch die eigene Division. Also Buffalo macht wirklich einen sehr, sehr soliden Eindruck. New England steht mit 6-0 da. Dass drei Teams aus der AFC East irgendwie sich in die Playoffs schmuggeln, glaube ich nicht.
Ja.
Also es ist natürlich, es ist alles möglich, klar. Wie gesagt, Jamal Adams ist ein großartiger Spieler. Ich sehe ihn sehr gerne. Sie haben mit der Offense, mit Le'Veon Bell auf jeden Fall einfach insgesamt ein gutes Team. Die Receiver sind okay. Demaryius Thomas, auch wenn er fast das Spiel noch aus der Hand gegeben hätte mit seinem Onside-Kick-Fumble, den er dann selber zum Glück noch, oder Muffed, den er selber dann nochmal recovern konnte. Ist schon interessant. Also ich glaube, Problematik ist einfach, kann Sam Darnold eben diese Konstanz bringen, wenn er jetzt eben zurückkommt? Weil der muss ja jetzt wirklich die nächsten Wochen grandios spielen, damit dieses Team dann auch wirklich diese Siege aneinander reihen kann.
Der restliche Schedule ist nicht so schwer. Also klar, jetzt es geht halt nochmal einmal gegen New England, das ist natürlich eine hohe Hausnummer. Danach gegen Jacksonville, aber dann kommt Miami, die Giants, Washington, Oakland, Cincinnati, Miami. Okay, und dann kommen drei schwere Spiele zum Ende der Saison mit Baltimore, Pittsburgh und Buffalo. Ich weiß nicht, also so ein Sleeper-Pick vielleicht.
Pittsburgh vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein schweres Spiel, aber ja, insgesamt, klar. Bleiben wir vielleicht, wo du es ansprichst, das mögliche Playoff-Picture so ein bisschen in der AFC, AFC East. Die New England Patriots haben das, den Spieltag geöffnet, Donnerstagnacht gegen die New York Football Giants mit deinem Danny Dimes, haben das Spiel, haben das Spiel gewonnen.
Ich gebe es auf, mich dagegen zu wehren.
Ja, gib es einfach, genau. Das ist eine gute Entscheidung. 35-14, das Spiel war lange Zeit ausgeglichen, weil beide Defensive Reihen sehr gut gespielt haben. Die New England Patriots erwartend gut gespielt haben mit ihrer Defense. Aber die Giants wirklich, obwohl sie sehr gebeutelt sind, ja insgesamt verletzungsbedingt, nicht nur in der Offense, sondern auch in der Defense, haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gegen Tom Brady und seine Offense, der dann auch relativ, naja, gebeutelt selbst war, was seine Anspielstationen in der Offense angeht, beziehungsweise generell einfach Spieler in der Offense angeht. Der deutsche Fullback Jakob Jonsson ist raus, er ist übrigens jetzt auch auf der IR gelandet. Josh Gordon ist raus, da weiß man nicht so ganz, wie der Status ist. Philip Dorsett war ja von Anfang an nicht dabei. Dann Matt Lacoste, der Tight End, hat zwar durchgespielt, aber hat sich auch schwerer verletzt, fällt mehrere Wochen aus, sodass sie keinen Fullbacker mehr hatten, was essentiell ist für die Offense der Patriots, vor allen Dingen für verschiedene Personal Groupings, die sie laufen, und mussten dann im Grunde um die zweite Halbzeit so durchspielen. Haben die Sieg dann trotzdem, oder erwarten, muss man ja auch erwarten, dass sie den Sieg nach Hause holen, geholt, stehen mit 6-0 als Team jetzt da, zusammen mit den 49ers, wie ich eingangs sagte, als einziges ungeschlagenes Team.
Ja, merkwürdiges Spiel insgesamt, denn die Patriots haben sich am Anfang sehr, sehr schwer getan, in Schwung zu kommen. Allerdings finde ich auch nicht, dass wir außer Acht lassen sollen. Es ist halt, das sind Donnerstag-Nachtspiele. Die haben halt schon immer einen relativ speziellen Faktor drin, ne? Und das ist der Heimfaktor ist sehr groß in der kurzen Woche, wenn das gegnerische Team quasi reisen muss, auch wenn es von New York nach Foxborough nicht unbedingt wirklich weit ist, aber es ist schon häufig ein Faktor drin. Das ist eine kurze Vorbereitungszeit. Deswegen würde ich das Spiel jetzt generell, was den Status der Patriots angeht, so ein bisschen ausklammern wollen. Es ist, glaube ich, generell ziemlich schwierig, die Patriots in diesem Jahr einzuschätzen, denn ich habe einen nicht so sonderlich starken Eindruck insgesamt von ihm. Ich sehe unheimlich viele Probleme bei ihnen in diesem Jahr. Gleichzeitig sind sie halt die Defense so massiv überzeugend und die Offense produziert so viel, wie sie muss, so ungefähr, um mit 6-0 dazustehen und ja, der absolute Super Bowl-Favorit zu sein, insgesamt, würde ich mal so sagen. Zumindest Teilnehmer. Wenn es dann in den Jimmy G, Q, TB12
Super Bowl geht.
Genau, Legendary Super Bowl Matchup oder wie auch immer. Also, ich find's echt ziemlich weird, wie diese Saison für die Patriots im Moment aussieht und bin sehr gespannt, ob sie den Erfolg noch so lange weiterhalten können, wenn die ersten nächsten Tests dann quasi kommen oder vielleicht auch die ersten Tests, je nachdem, wenn es gegen Kansas City geht, aber Kansas City scheint jetzt auch deutlich schwächer zu sein, als sie es im letzten Jahr sind.
Kommen wir gleich zu KC.
Ja, okay. Ihr kennt das ja, wenn wir anfangen über die Patriots zu reden, dann müssen wir uns immer zügeln.
Genau, wir hatten diese Woche leider keinen Patriots-Podcast, auch weil jetzt das Spiel etwas länger vorbei schon ist und im Grunde genommen die Stories oder die Gespräche, die man momentan über die Patriots führt, sind im Grunde genommen Woche für Woche gleich. Deswegen haben wir uns gesagt, diese Woche geben wir uns das mal nicht. Denn in den nächsten Wochen werden wir genug Stories dann noch finden. Das heißt, im Petspot, wenn ihr ihn vermisst habt, tut es uns leid. Aber wir hatten ja auch schon zu Beginn der Saison gesagt, dass wir es nicht jede Woche schaffen werden, ihn zu bringen. Aber wir werden natürlich dann in der kommenden Woche sehr wahrscheinlich wieder einen bringen. Nach dem Spiel gegen die Jets, die ja jetzt ja sehr, sehr gut aufgetrumpft haben mit Sam Darnold zurück. Bei den Patriots, ja, die Offense ist so ein bisschen noch das Fragezeichen, aber das war es ja auch in den letzten Jahren häufig so in den ersten Spielen. Da war einfach nur der Unterschied, die Defense konnte das nicht halten und konnte eben nicht mal für Siege sorgen. So hatten wir dann häufig eben so in 2014 etc. diese großen Niederlagen gegen Kansas City, als alle von der berühmten Klippe dann gesprochen haben, die Tom Brady runtergefallen ist. Da war auch die Offense überhaupt noch nicht im Flow, musste sich suchen. Sie haben jetzt sehr, sehr viele Verletzungen, man darf nicht vergessen, sie spielen ohne ihren designierten ersten Left Tackle, der eigentlich ja erst in seinem Rookie-Jahr jetzt ist, obwohl er schon im zweiten Jahr jetzt ist, mit Isaiah Wynn. Sie haben ja einige Verletzungen im Backfield wie Rex Burkhead. Sie haben, was die Wide Receiver Position angeht, sehr, sehr viel ausprobiert in der Offseason. Ich glaube, dass sie Demaryius Thomas kurz bevor sie dann Antonio Brown geholt haben oder nachdem sie Antonio Brown geholt hatten, dass sie ihn zu den Jets geschifft haben. Ich glaube, das bereuen sie jetzt so ein bisschen. Den hätten sie vielleicht schon gerne behalten. Naja, Josh Gordon immer so ein bisschen angeschlagen, Philip Dorsett war angeschlagen, also Nikhil Harry, der First-Round-Pick, der, ja, von dem sich natürlich viele viel erhofft haben, kommt jetzt zurück, kann jetzt von der IA zurückkommen, war jetzt im Training diese Woche. Das heißt, da sind noch sehr, sehr viele Pieces, die zurückkommen können. Ben Watson, wir hatten drüber gesprochen, den sie gecuttet hatten. Auch er ist jetzt zurück, weil eben, wie gesagt, Matt LaCosse, ich sagte es eben, sich verletzt hat, mehrere Wochen ausfallen wird. Also diese Defense der New England Patriots ist extrem stark. Sie haben auf der einen Seite Gilmore einfach, der auch wieder ein großartiges Spiel hatte. Und dann haben sie eben ganz, ganz viele, ja, diese typischen Casts off, die irgendwo mal entweder mal gut waren und dann ein Loch gefallen sind und bei den Patriots wieder gut werden oder nie so wirklich in Schwung kamen, wie zum Beispiel Kyle Van Noy, so ein bisschen so ein bestes Beispiel, der bei den Lions im Grunde nie so wirklich nie so wirklich den Tritt gefunden hat, aber dann auf einmal jetzt einer der, was die Grades angeht, eben einer der allerbesten auf seiner Position ist, der Unglaubliches spielt. Jamie Collins genauso, der eben bei den Browns ja so ein bisschen überbezahlt war, kann man schon sagen, auch wenn es gerecht war, dass die Spieler gut bezahlt werden, aber konnte nicht so wirklich das abliefern und ist jetzt zurück bei den Patriots und findet natürlich in einem System sich wieder, dass er kennt, dass er, in dem er nicht derjenige ist, der vielleicht irgendwie zu viel Verantwortung übernehmen muss, sondern einfach nur das macht, was er gut kann, und schon sieht er wieder gut aus. Also es wird interessant sein. Die Patriots werden, glaube ich, frühestens gegen so ein Team wie Baltimore, ich glaube, das sind 2 oder 3 Wochen das Spiel, wird es interessant werden. Auch wenn Christian das nicht glaubt, dass die Baltimore Defense gut ist, aber sie ist definitiv somit das Beste, was sie auf dem Weg bis dahin treffen werden.
Ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht Baltimore disrespekten. Es ging mir eher darum, dass du mit deiner übertriebenen Meinung von Baltimore, würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen Cleveland gedisst hast, denn ich denke, dass Cleveland ähnlich große Probleme für die Patriots bereiten kann, wie es Baltimore kann. Und Cleveland spielen die Patriots in 2 Wochen, deswegen, das war so das, was ich ein wenig mokiert hatte.
Okay, verstehe.
Auch wenn ich kein großer Fan von Cleveland im Moment bin. Aber ich bin auch kein großer Fan von Baltimore im Moment, also insofern.
Lass uns über Cleveland sprechen, lass uns über all die Teams sprechen, die da noch so in der AFC vielleicht so ein bisschen
Rumgammeln,
das möchte ich nicht sagen. Und natürlich dann auch gleich über die beiden, vielleicht die härtesten Verfolger von New England oder definitiv die härtesten, nämlich die Houston Texans und Kansas City, die sich ein wirklich spannendes Duell geliefert hatten am Sonntag in KC. Die Ravens vielleicht kurz gewinnen erwartungsgemäß, auch wenn es teilweise wieder etwas skurril wirkte, gegen die Bengals mit 23-17. Lamar Jackson, der ein großartiges Spiel mal wieder hatte, 236 Yards durch die Luft und dann nochmal 150 über den Boden, also erlaufen selbst. Großartige Werte, also er ist wirklich derjenige, der Motor, der diese Offense am Laufen hält. Und die Browns, die zu Hause verlieren, zum Schluss obwohl sie eigentlich ja das Spiel hätten gewinnen müssen gegen die Seattle Seahawks, die selber auch nicht gut gespielt haben, die selber auch sehr kritisch waren und gesagt haben, das war kein gutes Spiel von uns, gewinnen trotzdem noch 32-28 in Cleveland. Ein extrem wichtiger Sieg für Seattle, wenn man sich die Division anguckt in der NFC West. Mhm. Und für die Browns, ja, der nächste herbe Rückschlag, nachdem man eigentlich dachte, okay, nach dem Spiel gegen San Francisco kommen sie jetzt zu Hause an, starten extrem gut gegen die Seahawks mit 14-0 stand es, glaube ich, 14-6 dann am Ende nach dem ersten Viertel und brechen dann wieder ein. Baker Mayfield wieder mit 3 Interceptions, obwohl er sonst eigentlich gar nicht schlecht gespielt hat.
Ja gut, ich würde jetzt auch nicht alle 3 auf seine Schultern legen wollen. Ich glaube, 2 könnte man ihm abrechnen. Aber generell ist Mayfield deutlich schlechter als das, was sein Mundwerk vermuten lässt. Und ich muss sagen, mich persönlich ärgert er irgendwie immer mehr mit seiner Art, die mich doch immer mehr nervt, sag ich mal so. Dieses arrogante Verhalten, will ich es jetzt mal so nennen. was das Officiating angeht in dem Spiel, war es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt förderlich, aber das darauf zu schieben, ist halt auch nicht akkurat.
Hm. Er wirkt sehr leicht reizbar, habe ich immer den Eindruck. Also, ich meine, es gibt ja kaum einen Quarterback in der Liga, der sich nicht ziemlich viel Kram anhören muss. Ich meine, selbst jetzt haben wir ja, wir kommen gleich zum Spiel von Kansas City, viele, die jetzt auf Patrick Mahomes so ein bisschen einreden, beziehungsweise so ein bisschen endlich in ihren Augen ihren negativen Content über Patrick Mahomes aus der Schublade ziehen dürfen und endlich das raushauen dürfen. Bei Baker Mayfield hat man immer so ein bisschen den Eindruck, er nimmt das alles extrem persönlich und versucht auch immer auf alles zu reagieren, was nicht unbedingt immer sehr förderlich ist.
Ja.
Also ich meine, wen interessiert es, wenn irgend so ein ESPN oder whatever The Zone oder wie die hier Pat McAfee Show, dieser schreckliche Typ, diese schreckliche Show, irgendwie so irgendeinen Kram über Baker Mayfield erzählen. Aber er reagiert auf diese Sachen. Das ist halt, weiß ich nicht.
Ja, ist halt die Frage, das ist zum einen, ich finde es nicht immer so ganz leicht abzuschätzen, inwiefern das wirklich stimmt, dass Teams Woche für Woche nach solchen Sachen suchen, um Motivation zu schaffen für das eigene Team. So wird es ja immer genannt, ne? Und erzählt nicht solche provokativen Sachen, weil dann kann das andere Team daraus quasi Energie schöpfen und ich weiß es nicht. Vielleicht ist Mayfield so einer, der das halt braucht, der halt sagt, okay, ich will diesen Push bekommen, ne? Und ich will quasi so ein Edge damit kriegen. Sowas hat er auch selber in der Pressekonferenz auch angedeutet, dass er das macht, dass er zwar nicht wütend wird, aber daraus quasi so eine intrinsische Motivation oder, naja, eigentlich ist es ja dann eine extrinsische, aber ich weiß es nicht. Also ich finde es erstaunlich. Ich glaube, dass der Coaching-Staff in Cleveland nur eine kurze Zeit wird halten können, denn das ist zu wenig, was am Ende dabei rumkommt, auch wenn die Seahawks natürlich ein verdammt starkes Team sind und Russell Wilson schön anzuschauen ist in seinem Spiel.
Ja, definitiv. Also Russell Wilson hat selber gesagt, es war kein großartiges Spiel von ihnen, aber es hat halt absolut dann doch noch gereicht, auch wenn es knapp war, aber obwohl es kein gutes Spiel von ihnen war, haben sie es gut gemacht. Und Russell Wilson, muss man wirklich sagen, spielt momentan, was die Quarterbacks angeht, schon noch auf einer anderen Stufe. Also er Woche für Woche löst er sich so ein bisschen von dem Rest und ist momentan einfach auf einer anderen Ebene. Und man muss ja auch dazu sagen, klar, DK Metcalf ist super, Tyler Lockett, das Run-Game ist gut, die O-Line ist vielleicht die beste, die er seit Jahren oder vielleicht überhaupt jemals vorgefunden hat in Seattle. Aber nichtsdestotrotz verglichen mit anderen Quarterbacks, was sie eben auch an Personal zur Verfügung haben, ja, muss man einfach sagen, da ist Russell Wilson einfach der Beste, weil er eben nicht die Superstars um sich herum hat, ne? Also das hat man jetzt in dem Spiel natürlich auch schön sehen können. Ich möchte jetzt nicht Baker Mayfield mit Russell Wilson vergleichen, aber die Offense der Browns, das ganze Gerede, was wir vor der Saison hatten, all die Spieler, die sie geholt haben, diese Power, die sie haben, bringen sie eben nicht. Und Russell Wilson, der im Grunde genommen aus allem irgendwie was kreieren kann, zeigt es einfach diese Saison wieder und löst sich davon einfach von vielen anderen Quarterbacks in der Liga, die einfach strugglen, wenn der eine Receiver nicht da ist oder der Running Back ausfällt oder der Left Tackle nicht da ist. Man hat den Eindruck, Russell Wilson übersteht diese Dinge relativ schadlos.
Ja, beziehungsweise Russell Wilson übersteht die erzkonservative Coaching von Art von Pete Carroll schadlos. Also das ist immer zum Haare raufen.
Du hast angesprochen, dass das Coaching-Staff bei den Cleveland Browns wird nicht lange halten. Wir haben ja auch in Washington gerade eine verzweifelte Suche nach einem Head Coach. Es wird immer häufiger.
Wir wollen aber erst nach der Saison anfangen.
Ja, ist auch besser, warum auch jetzt schon anfangen. Man könnte ja jetzt schon mal überlegen. Das wäre aber ein bisschen zu viel verlangt für Dan Snyder. Der sucht immer noch einen Baugrund für sein neues Stadion. Und hat leider noch nichts gefunden, das hat jetzt Vorrang. Aber die könnten ja im Grunde genommen, genauso wie Washington, können ja auch die Cleveland Browns mal anfragen, Mike Tomlin, der offensichtlich nicht mehr so wirklich in den Planungen bei den Pittsburgh Steelers ist. Wäre natürlich ein, ja, das zumindest liest man es. Ich meine, ich habe keine Ahnung. Ich gebe auch nur das wieder, was irgendwie Leute schreiben und Pittsburgh Reporter berichten, dass eben die Möglichkeit bestünde, ihn loszueisen von dem Team. Was natürlich interessant wäre auch für die Cleveland Browns, muss man sagen.
Tja, also du weißt, ich bin wirklich kein großartiger Freund von Mike Tomlin.
Oder für Dallas.
Ja, gut, ich meine Dallas, jetzt wo Sean Payton quasi verlängert wurde bei den Saints, das war ja eigentlich so immer die gefühlte, nennt man das nicht, Fait accompli? Also quasi so das Schicksal, dass sich nur noch auf seine Erfüllung gewartet hat, dass Sean Payton zu den Cowboys wechselt, aber so war es ja eigentlich auch mit Earl Thomas, also insofern ist das vielleicht auch immer nicht ganz so ernst zu nehmen. Was Mike Tomlin angeht, ich frage mich, warum sollte Pittsburgh jetzt auf einmal sich dazu entscheiden, sich von dem Head Coach zu trennen und nicht in den Jahren zuvor?
Ich würde es auch nicht machen. Ich würde es niemals machen. Ich glaube, Mike Tomlin ist ein sehr, sehr guter Coach, den du behalten solltest. Es sind einfach nur die Möglichkeit, weil es eben mehr und mehr berichtet wird, dass es die Möglichkeit gäbe, vor allen Dingen eben die Verbindung mit Washington, und Mike Tomlin soll eben sehr stark sein, deswegen wird das eben mehr und mehr in den Raum gebracht. Ob da was wirklich dran ist, kann ich nicht sagen, aber die Möglichkeit wird halt immer mehr und mehr befeuert, und das würde natürlich bedeuten, dass irgendwie Mike Tomlin zu haben wäre, und wenn die Möglichkeit bestünde, dann eben für die Browns, wäre das natürlich auch interessant. Oder sie holen sich Jason Garrett, der dann frei wird. Denn der gute Besitzer Jerry Jones hat heute schon gesagt, er hält natürlich an Jason Garrett fest, klar, deswegen hat er ihm vor der Saison auch keinen Vertrag gegeben. Und hat auch gesagt, dass er keinen Zweifel daran hat, dass Jason Garrett innerhalb von kürzester Zeit, wäre er auf dem Markt, einen neuen Job hätte als Head Coach. Ja, also die berühmten Rex Ryan 3 Sekunden, oder war es Rob Ryan? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, Rob Ryan war es, glaube ich, der sagte, wenn ich gefeuert werde, es dauert 3 Sekunden, dann habe ich einen Job. Also die sprichwörtlichen, bildlich, was auch immer, 3 Sekunden wäre Jason Garrett auf dem Markt, bis er einen neuen Head-Coaching-Job hat. Weiß ich nicht. Ich glaube, der Trend geht irgendwie dahin, irgendwelche Coaches, die 1,5 Jahre im College erfolgreich waren, unter Vertrag zu nehmen.
Ja, beziehungsweise die Coaches unter Vertrag zu nehmen, unter der Rookie Quarterback, den du quasi mit dem First Overall Pick gedraftet hast, ne? So ja. In diese Richtung, oder zumindest Coaches, die gesagt haben, dass sie noch nie einen besseren Quarterback haben spielen sehen, quasi. We'll see. Keine Ahnung. Also ich finde das, also Dallas sollte sich meines Erachtens auf jeden Fall von Jason Garrett trennen, beziehungsweise einfach den Vertrag auslaufen lassen. Vielleicht ist das ja auch so ein weirdes Jerry Jones-Ding, dass er diese Vertragslänge eben wirklich so als verpflichtend betrachtet, oder er ist so extrem kniepig, dass er nicht bereit ist, quasi einen Coach zu bezahlen, der noch Vertragslaufzeit hat, ohne dass er Leistung
gibt. Wie oft denn noch? Die Taschen sind leer. Er hat die Hosentaschen nach außen gekrempelt, Jerry Jones. Er hat,
das ist die Sache.
Ezekiel Elliott, im Grunde genommen, mit Centstücken muss er die Millionen abzählen.
Er musste mit der Hand durch die Couch durchgehen und noch das letzte Klimpergeld zusammentragen. Ne? Und,
jetzt nichts mehr da. Dak Prescott denkt sich jetzt, toll, und jetzt muss ich noch mehr Chunky Soup Werbung machen, damit ich Geld verdiene, oder was?
Ja, so ist
das. Das ist richtig ärgerlich. Kommen wir zum Topspiel in der AFC von diesem Wochenende. Die Texans waren zu Besuch in Kansas und haben das Spiel gewonnen, 31-24. Die Chancen standen vielleicht schon länger nicht mehr so gut im Vorfeld nach der Niederlage von Kansas City gegen die Indianapolis Colts in der Woche davor. Gab es so ein bisschen den Blueprint, wie man vielleicht Chiefs die Kansas City schlagen könnte. Die Texans haben dann sich direkt erstmal selber 3-mal ins Knie geschossen, als sie im Grunde genommen relativ viel zuließen, Turnover produziert haben, direkt zu Beginn.
Fumble in der eigenen Endzone, also Red Zone.
Genau, also genau das, was du nicht haben möchtest, wenn du gegen Kansas City in Kansas City spielst, direkt in Rückstand zu geraten, und zwar dermaßen in Rückstand zu geraten. 17-3 stand es nach dem ersten Quarter. Aber sie haben sich dann total zusammengerafft und haben ein großartiges zweite Quarter gespielt, haben damit 20-0 das Quarter abgeschlossen und vor allen Dingen Patrick Mahomes wirklich an einem Low-Level gehalten. Ich glaube, der Patrick Mahomes hatte unter 50 oder 60 Yards Passing in dem Quarter, was für ihn ein absolutes Low ist, denn
Patrick Mahomes ist done. Der ist, wird nächstes Jahr gecuttet und gibt es den nächsten Hype.
Den nächsten Hype. Nein, aber was auf jeden Fall zu beachten ist, Patrick Mahomes hatte wieder in dem Spiel, ich glaube auch in diesem zweiten Quarter, als, ich glaube, ich weiß gar nicht, was Watt, der auf ihn drauf fiel, auf jeden Fall wieder an dem Knöchel und hat dann direkt danach auf diesen Knöchel gezeigt.
Genau, ja.
Mehr und mehr Berichte, die sagen, es ist, oder man glaubt, man denkt, man weiß es zwar nicht, aber man denkt und hat natürlich irgendwo irgendwelche Quellen, die nicht genannt werden möchten, das ist ja alles top secret, dass es ein High Ankle Sprain sein müsste oder könnte.
Ja, das ist eigentlich ziemlich klar, den hatte er sich doch.
Ja, aber es wurde ja nur nie, es wurde ja noch nie offiziell bekannt gegeben von Kansas City.
Er muss es ja auch nicht.
Ja. Deswegen
das ist ja immer der Trick,
dass
die Medien, Sportmedien-Dudes nie checken, dass ein Spieler muss nur dann auf einen Injury Report, wenn er nicht voll teilnimmt am Practice halt. Ne? Und wenn er mit seinem High-Ankle-Sprain trotzdem jeden Snap macht, dann muss er auch nicht drauf landen. Ne?
Ja, und vor allen Dingen kannst du dann auch noch irgendwas anderes sagen. Das wird, also du könntest jetzt theoretisch sagen, wenn du nicht willst, das High-Ankle-Sprain rauszugeben, dann lässt du hat er vielleicht nur Limited Participation im Practice und dann sagst du halt irgendwie am Rücken was.
Ja, wobei da wird es halt immer ein bisschen schwierig. Ne? Also ich glaube, dass das mittlerweile nicht mehr so leicht möglich ist. Also das war, glaube ich, vor 5 Jahren noch ein bisschen anders. Mittlerweile sind die Lokalisierung der Verletzung, glaube ich, mittlerweile relativ.
Ja, aber das müsste halt auch erstmal bewiesen werden. Es ist halt, du musst es halt deklarieren, wenn du einen Spieler hast, der nicht voll teilnimmt. Aber was du dann deklarierst, ist im Grunde genommen, dann gibt es ja jetzt nicht für jedes Team nochmal unabhängige Ärzte, die sofort dahin rennen und das kontrollieren. Also es ist so, Tom Brady ist irgendwie gefühlt seit 20 Jahren mit einem Rücken so auf dem Injury Report.
Jetzt mit einer Wade in den letzten
Oder Wade, ja, keine Ahnung. Also ob das dann immer so wirklich auch die Verletzung ist oder ob es vielleicht auch einfach nur, ich habe mal Bock auszusetzen, weil Giselle macht heute mit mir Avocado-Creme, whatever, dann kann das halt auch sein, ne?
Na gut, aber dann können sie es ja auch benennen.
Ja gut, aber wenn du dann sagst Personal Reasons, dann schießen ja schon wieder die ganzen Seth Wickershams aus dem Boden und sagen, ja, ich habe da vor Wochen mal was gehört, ein Bekannter, der ziemlich gut ist mit einem Freund, der nämlich eigentlich da auch manchmal den Rasen mäht, der hat mir erzählt, dass, also von daher, back zum Spiel, Patrick Mahomes ist, sie sah auf jeden Fall so aus, als wäre eine sehr, sehr lange Zeit und bis zum Ende des Spiels dann eigentlich sehr, sehr behindert durch eben diese Verletzung am Knöchel, die offensichtlich sofort wieder aufpoppt, sobald er da etwas abbekommt. Und man muss davon ausgehen, dass es in den nächsten Wochen nicht besser wird. Und jetzt habe ich die erste.
Ich frage mich, ob es überhaupt nochmal irgendwann besser wird, denn diese Verletzungen, die gehen halt nur bei kompletter Ruhe weg, ne? Und es scheint mir sehr unwahrscheinlich, dass quasi 4 Wochen am Stück nicht irgendwann mal jemand auf den Knöchel drauf fällt. Und ich glaube, das müsste es passieren, damit es komplett weggeht. Also
theoretisch kannst du durchspielen. Also in der NFL ist es so, dass die Regularien für Schmerzmittel im Grunde genommen nicht existent sind. Das heißt, du kannst ihn vollpumpen mit Schmerzmitteln. Da gibt es im Grunde genommen kaum bis gar keine Hemmschwelle. Also nicht so wie in anderen Profisportarten, wo gesagt wird, das ist dann irgendwann auch Doping oder beziehungsweise die gewisse Schmerzmittel dürfen nicht benutzt werden. Das ist in der NFL eher diese Teile, wo man früher so 10 Pfennig reingesteckt hat und einmal umgedreht hat und dann kamen unten so 5 Kaugummis raus, die so
die
hart
sehe ich
waren.
Die auch noch ab und zu in der Stadt rumhängen. immer schön so in Kinderkopfhöhe.
So ungefähr stelle ich mir das in den Training Rooms vor in der NFL. Da gibt es so große Spender und dann gehst du vorbei und hast du irgendwie so Vicodin und der ganze Kram drin. Nein, aber es gibt halt relativ wenig Beschränkungen, was das angeht. Das heißt, du kannst ihn relativ schmerzfrei in die Spiele bringen. Nur wenn dann in dem Spiel halt was passiert, da hilft dann halt auch der Schmerzmittel dann irgendwann nicht mehr. Das Problem ist halt, beziehungsweise der einzige Vorteil ist, es gibt halt Quarterbacks, die das über längeren Zeitraum aushalten können. Selbst ja zuletzt wurde mir nochmal in Erinnerung gerufen, erinnerte mich dann auch, als ich es gelesen habe, Peyton Manning, der es geschafft hat. Bei einer anderen Position, wenn das jetzt sein Left Tackle ist, der fällt halt jetzt mal erstmal so 6 Wochen aus, wenn du Pech hast.
Ja, aber Peyton, meinst du diese Plantär-Faszia-Verletzung, die er hatte in seiner letzten Saison?
Nee, das war in seiner Supersaison da 2013, als er alle Rekorde gebrochen, oder war das 2013? Ja, als den Super Bowl aufgeholt hat.
Ja, ich glaube, ja. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Und da das kam auch später raus, dass er eben sehr, sehr lange mit einem High Ankle Sprain gespielt hat. Also das,
ja, muss natürlich auch mal vorsichtig sein. So diese Verletzungen, die dann nach der Saison rauskommen, die können halt auch häufig immer so einen beschönigenden Charakter haben, ne?
So, um den Heldenstatus nach oben zu pushen. Und er hat das ganze Jahr mit drei gebrochenen Knochen im, weiß ich nicht, Oberschenkel gespielt. Aber jetzt, ich habe eine Sache gelesen, die gar nicht so unspannend ist. Die Kansas City fällt jetzt eben auf 4-2 zurück, ist jetzt zwei Spiele schon hinter dem großen Erzrivalen, den New England Patriots in der AFC. Klar, die beiden spielen nochmal gegeneinander, es sind noch viele Spiele zu spielen, aber bedingt durch eben diese Verletzung von Patrick Mahomes, die Woche für Woche im Grunde genommen sich schlimmer anzufühlen scheint für ihn, wäre es jetzt sinnvoll, ihn zu resten für ein Spiel? Also das, was Sie jetzt gesehen haben, vor allen Dingen, weil es ja jetzt eben das Donnerstag-Nachtspiel ist, was jetzt kommt gegen Denver, gegen Rivalen, ein Team, was jetzt trotz Joe Flacco nicht da ist, wo sie sein wollten vor der Saison. Wäre das die Möglichkeit, Christian, wo du sagen würdest, wenn du jetzt Andy Reid wärst, ich bringe Matt Moore rein, weil meine Offense ist so gut, dass sie auch mit Matt Moore als Quarterback gegen Denver gewinnen kann. Und Denver ist halt einfach Denver. Und meine Defense wird eh Punkte zulassen. Also meine Defense von Kansas City ist einfach grottenschlecht. Das heißt, da ist es egal, ob Patrick Mahomes spielt oder nicht. Ich will ihm jetzt einfach mal diese anderthalb Wochen Pause geben.
Heieiei. Oh, ja, keine Ahnung. Also das kann ich so nicht entscheiden, weil ich nicht weiß, wie viel diese anderthalb Wochen Pause bringen. Hm. Ich weiß nicht, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist. Will ich nicht machen. Ich würde dann vielleicht eher einen entspannteren Gameplan gehen, ne? Und von vornherein sagen, okay, eher kürzere Release-Zeiten, dass du nicht so viel gehittet wirst und das Spiel einfach safe nach Hause bringen oder so. Anstatt darauf zu, da bin ich kein Freund von, Felix.
Also. Es kann natürlich auch sein, dass du das Spiel halt extrem dominierst, weil deine Offense einfach so stark ist. Ja. Und du dann aber, weiß ich nicht, schon mit 20 Punkten führst und dann auf einmal springt dir Von Miller auf den Knöchel und ne? Das ist halt so, das glaube ich, so die Idee dahin, weil die Wochen danach werden halt auch extrem.
Felix,
weil dann, ja?
Ganz einfach, Football Player, play Football.
Das war für das ominöse Phrasenschwein, was wir immer noch nicht haben.
Ja, es gibt ja auch keine 5-Mark-Stücke mehr, deswegen ist das okay.
Auf jeden Fall wird es dann nachher nicht leichter, dann spielen sie gegen Green Bay und Minnesota.
Ja, in der Tat, also Kansas City steht wirklich vor so einem leichten Make-it-or-break-it-Moment, denn ich glaube nicht, dass sie sich darauf freuen, quasi ein AFC Championship potenziell in Foxborough zu spielen, denn ja, wir haben ja letztes Jahr gesehen, was sie zu Hause quasi nicht geschafft haben, und ich weiß nicht, ob das in einem Auswärtsspiel deutlich die Chancen geringer stehen. Insofern muss Casey zusehen, dass sie jetzt nicht noch mehr liegen lassen und durchpowern, denn auch Houston schickt sich hier an, quasi unter Umständen besser abzuschneiden als KC dann am Ende. Und wobei ich bei Houston echt noch sehr, sehr skeptisch bin, was ihre Qualität angeht. Allerdings hätte Fuller nicht so viele Bälle gedroppt, dann hätte das Spiel noch deutlich anders ausgesehen, ne? Deutlicher.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, bei Houston ist eben die restlichen Spiele sind deutlich leichter. Also klar, sie haben jetzt noch Indy nächste Woche jetzt direkt, aber danach haben sie Oakland, Jacksonville, da im Grunde genommen noch New England später in der Saison, aber dann spielen sie eben noch gegen Denver, Tennessee, Tampa Bay. Also das sind alle Spiele, die sie gewinnen müssten. Die haben vielleicht noch eine bis zwei Niederlagen, wenn man jetzt von der Stärke der kommenden Gegner ausgeht. Von daher muss Kansas City, dadurch, dass sie jetzt den direkten Vergleich verloren haben, wirklich. Ja. Klar, und das würde jetzt dafür sprechen, Patrick Mahomes so lange spielen zu lassen, bis er wirklich gar nicht mehr kann. Es ist halt einfach nur ein wirkliches Vagabond-Abenteuer da, was sie da.
Vagabond?
Vagabond.
Hat das was mit Vagabunden zu tun?
Wahrscheinlich.
Jetzt habe ich es. Ja.
Dein Take zu den Texans, was haben sie gut gemacht? Warum haben sie das Spiel gewonnen in Kansas?
Ja, die Defense hat gut funktioniert, ne? Also Kansas City zu so wenig Punkten zu halten, ist, ich glaube, nie eine leichte Aufgabe. Und das haben sie getan. Gleichzeitig die Run-Defense von Kansas City ist halt nach wie vor abysmal. Ne? Wie nennt man das auf Deutsch? Abysmal? Abgrundartig?
Abgrundtief schlecht sind die auf jeden Fall, ja.
Ja, also das ist ein Problem, das nach wie vor nicht gefixt ist und das wohl auch nicht einfach mit einem Defensive Coordinator Switch und einem Scheme Switch zu lösen ist. Da muss man einfach grundsätzlich besseres Personal her.
Je mehr man auch von ihnen sieht, desto mehr kann man eigentlich oder muss man eigentlich auch hoffen, dass sie nicht den Trigger ziehen und nochmal einen starken Push für Jalen Ramsey oder vielleicht auch Patrick Peterson, der jetzt zurückkommt von seiner Sperre in Arizona, machen, um einen dieser beiden Quarterbacks zu bekommen. Denn je mehr man von der Kansas Defense sieht, desto mehr wird deutlich, auch wenn du einen All-Pro-Corner da reinpackst, die werden trotzdem 31 Punkte gegen Houston zulassen, weil dieser eine Corner wird auf das sprichwörtliche Island gestellt, den nimmst du einfach raus aus dem Spiel und attackierst halt einfach die Run-Defense von Kansas City und die ganzen anderen Corner und Safeties, die sie haben, die eben nicht covern können.
Ja, ich glaube auch nicht, dass also ich finde diese 31 Punkte, die Houston Texans erzielt haben, sind für mich jetzt auch nicht wirklich reale Punkte. Also für mich sieht das realistischer eigentlich eher 38 oder 41 Punkte aus.
Ja, yeah, sie haben viel liegen lassen.
Genau. Und das musst du halt auch in die Defensivleistung des Teams irgendwie schon mit reinrechnen, finde ich. Und da gebe ich dir absolut recht, da reicht halt ein Corner nicht aus. Also vor ein, zwei Wochen, als er so ein bisschen aufgekommen ist, gerade mit Jalen Ramsey, der jetzt schon wieder immer noch was mit dem Rücken hat, das sieht alles extrem gefaked für mich aus und irgendwie eine ganz komische Situation. Irgendwie so ein Holdout, der vertuscht wird irgendwie. Vor zwei Wochen oder so, da hätte ich dir wahrscheinlich auch noch, oder da waren wir, glaube ich, beide der Meinung, dass es eine gute Idee wäre für Kansas City, ne? Meines Erachtens ist es jetzt eher so eine, ein Pflaster, um quasi einen Riss im Damm zu flicken.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn der Damm halt schon an fünf anderen Stellen total brüchig ist und die Steine schon langsam raushüpfen von alleine. Also es ist so, als hättest du halt wirklich die schlechteste O-Line in der Liga und dann holst du dir den besten Right Tackle, den es gibt, ertradest du dir, dann ist halt die etwas besser insgesamt, aber immer noch scheiße. Also es ist
sogar
halt...
Houston?
Ja, ne, aber Houston war jetzt...
Ein bisschen übertrieben.
Ist jetzt ein bisschen anders, aber klar. Aber nichtsdestotrotz, Bill O'Brien hat wieder einige... Also in dem Spiel war ich extrem sauer, dass sie nicht für zwei gegangen sind. Also die Probleme ihres Kickers Fairbase einfach völlig ignoriert haben. Die Field Goals nicht für zwei gegangen, da habe ich mir gedacht...
Da war ich anderer Meinung, ne?
Ja, da warst du ein bisschen anderer Meinung, weil du meintest, okay, ich fand es nicht nachvollziehbar, warum sie... nachdem er den ersten Extrapunkt verschossen hat, da weiter hinterhergelaufen sind. Ich wäre dann ab dem Zeitpunkt für zwei gegangen, weil jeder Punkt, ich habe es irgendwann mal während des Spiels für mich so ein bisschen hochgerechnet, natürlich gesetzt im Fall, sie hätten beide Two-Point-Conversions geschafft, was relativ realistisch war gegen die Defense, weil in den Drives konnte Kansas City sie überhaupt nicht stoppen. Hatten sie zu dem Zeitpunkt schon 6 Punkte verschenkt, glaube ich. Einmal hätten sie gehen sollen, anstatt ein Field Goal, was verschossen wurde, glaube ich, und dann die Extrapunkte, die Two-Point-Conversions. Da dachte ich mir so, okay, 6 Punkte, das ist halt so gegen Kansas in Kansas City. Ja, es kann halt der Genickbruch sein, wenn du so willst. Von daher...
Ja, das wären sicherlich die Punkte gewesen, die angeführt worden wären, wenn Houston am Ende dann knapp verloren hätte. Das ist... die wir wahrscheinlich auch angeführt hätten und wahrscheinlich auch zu Recht angeführt hätten, ich weiß es nicht.
Schon. Also, ja. Es führt mich alles so ein bisschen zu meinen, auch in andere Situationen in dem Spiel. Ich habe so ein Four-Down-Segment vorbereitet, Christian. 4 Dinge, die mir diese Woche aufgefallen sind und mich etwas berührt haben im negativen Sinne. Mein First Down ist, Spieler sollten aufhören, über andere Spieler versuchen, drüber zu springen. Also dieses Hurdling über andere Spieler sollte tunlichst unterbunden werden. Wir hatten das bei Mark Andrews, dem Tight End, gesehen von Baltimore, der den Ball dann gefumbled hat währenddessen. Dann mein Second Down ist, lass bitte niemanden außer deinem Quarterback die Bälle werfen, schon gar nicht deinen Kicker, so wie es Philly gemacht hat und dann in der Interception gelandet ist. Mein drittes Down ist, das so ein bisschen aus dem Spiel von Kansas wenn dein Gegner einen Fourth Down hat und den Ball wirft und du hast die Chance, den Ball zu intercepten, intercepte ihn nicht,
ja,
sondern drop ihn auf den Boden. Das ist ein,
ja,
ist es im Grunde genommen immer ein ganz, ganz sicherer Raumverlust, den du mit der Interception nimmst.
Ja, oder du bobbelst den Ball in die Luft und dann, ja, wird er doch noch gefangen und ja,
und
das ist mein, wie bei Hail Mary, bei Hail Marys, das sickert so, diese Erkenntnis, die ist seit,
ich verstehe
seit 10
nicht, aber
Jahren
das,
wird
das
sie immer lauter.
Das muss man coachen, das muss man, das,
ja,
vierter Versuch, Leute, und das musst du dann halt 300.000 Mal üben in der Offseason während der Saison. Vierter, und ob der Ball 10 Yards oder 20 Yards geworfen wird, drop ihn. Sondern drop ihn.
Es würde mich nicht wundern, wenn es viele Coaches gibt, die sagen, ich möchte, dass meine Spieler versuchen, den Ball zu intercepten, weil ob viertes Down oder erstes Down, Defense ist Defense auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sagen sie, ja, das ist gut für das Momentum, ist besser mit einer Interception vom Feld zu gehen als mit einem Fourth Down Stand. Also ich glaube, dass es, glaube ich, noch nicht mal Ignoranz ist von vielen Coaches, sondern gewollt.
Ja, oder in dem Spiel waren es, glaube ich, 40 Yards, die es ihnen gekostet hat. Und mein viertes Down ist, das geht so ein bisschen an die Liga, in den Footballs, in den Bällen, mit denen gespielt wird, befinden sich schon Chips oder Sensoren. Warum werden sie nicht genutzt, um Ballplacement zu sozusagen, ja,
ja,
aus den Händen der Referees zu nehmen? Weil es gab wieder eine Situation, ich glaube, das war für Kansas City, ich weiß nicht, ob es Sean McCoy war oder so, der war ein Yard, und unabhängig von der gelben Linie, die man immer so schön am Fernseher sieht, der war ein Yard entfernt vom First Down. Und der eine Side-Judge läuft einfach hin, nimmt den Ball und legt ihn ans First Down. Und ich dachte mir so, das ist ein Yard zu viel. Und es wurde halt nicht gechallenged, weil logischerweise sowas dann auch, obwohl das ist relativ leicht zu overturnen noch und wird häufiger overturned, aber.
Ja, je nachdem, wie deutlich es ist.
Ja,
ne?
Aber da
du brauchst auch immer
den so,
Marker in der Nähe und so. Aber ja, meistens ist es relativ einfach.
Mit den ganzen AWS-Stats und so, wie weit der Ball geworfen wird, wie schnell er fliegt, von wo das Field Goal hätte gut sein können und so weiter und so fort. Dieser ganze Kram beruht ja darauf, dass eben in
dieser
den
Bällen. Dieser Wurf hatte nur eine Wahrscheinlichkeit, gefangen zu werden. Von
aber.
2,13%.
Warum wird diese Technologie, die ja schon da ist, in den Bällen nicht genutzt, um einfach das Ballplacement einfach ein für alle Mal richtig zu machen?
Gehen wir jetzt in die Schiedsrichterdiskussion mit damit auch rein?
Du kannst gerne das weiterführen. Wir müssen noch über zwei,
ja,
drei Spiele aus der NFC dann vielleicht
mich
sprechen, aber gerne, ja.
Ja, und zwar, ich habe das Gefühl, dass die NFL extrem viel Angst davor hat, Officiating Decisions, also Schiedsrichterentscheidungen beziehungsweise Spiel, bla bla bla, Entscheidungen in die Hinterhöfe zu legen, ne? Sprich, mehr nach New York zu legen. Ja, Hinterhöfe, ne? Also, denn es gibt so oft diese Anschuldigungsspiele sind gefaked, bla bla bla, das ist so irgendwie, die Patriots haben nur deswegen wieder gewonnen und Pittsburgh kriegt immer die Calls und in dem Fall jetzt Green Bay, jetzt hat, glaube ich, auch die meisten positiven Yards bis jetzt in der Saison bekommen durch Penalty-Entscheidungen. Ich glaube, 500 Yards Überschuss insgesamt, wenn du negative und positive addierst. Das will die NFL, glaube ich, absolut überhaupt nicht. Und was ich auch darin so ein bisschen bestätigt sehe, dass sie diese Sky Judge-Geschichte quasi komplett vom Tisch gefegt hatten in der Offseason. Ne? Das war ja auch so eine Diskussion, um halt mit dem Nickel Robbie Coleman Interference Call umzugehen im NFC Championship Game. Da wurde auch viel davon geredet, einen Sky Judge an den Start zu bringen, der dafür sorgen soll, dass solche eklatanten Fehler halt eben nicht mehr vorkommen. Ich glaube, die NFL will das noch nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass es technisch noch nicht so wirklich sauber ist.
Aber ich verstehe noch nicht, warum will sie es nicht? Weil die Diskussionen dann wegfallen? Oder verstehe ich die falsch? Also sie möchten quasi die
Weil dann quasi Fehlentscheidungen entstehen, also weil dann quasi zweifelhafte Calls,
ja,
dann nicht mehr auf die Schiedsrichter, die auf dem Feld stehen, geschoben werden, sondern auf irgendwelche Hinterzimmerentscheidungen.
Ja, klar, das ist mit Sicherheit richtig. Ich glaube, insgesamt sind wir halt an einem Punkt angelangt, an dem einfach, und das habe ich ja schon mehrfach gesagt, diese Büchse jetzt schon mehr so geöffnet wurde, dass wir nicht mehr zurückkommen. Durch dieses ganze Challenging, was du jetzt eben machen kannst, Defensive Pass Interference, Offensive Pass Interference challengen kannst, das hat zu, im Grunde genommen zu nichts geführt, außer dass das Spiel unnötig verlängert wurde. Denn du,
ja,
es ist
aber
halt.
Ich glaube, das relativiert sich ganz schnell wieder. Also ich glaube, die Coaches haben jetzt mittlerweile gelernt, okay, brauchst
so.
Besser nicht callen.
Es geht so, du hast es jede Woche wieder. In welchem Spiel war es jetzt am in der Woche? Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Keine Ahnung.
Ich glaube, aus den letzten 25 Calls wurde nur einer overturned aufgrund einer Challenge. Auch nur overturned. Und ich glaube, es wurde nie eine, oder wurde überhaupt schon mal irgendwie, wo nichts war, quasi dann eine Flagge zugesprochen auf eine Challenge dann?
Ja, ich glaube nicht.
Ja, das ist eine Sache, also das Grundproblem, das ich dabei sehe, ist, egal wie du es machst, selbst wenn du jetzt auch diese Defensive Pass Interference Geschichten, nehmen wir mal an, du würdest den Standard jetzt absenken als NFL. Du sagst, okay, wir machen nicht mehr dieses Clear and Obvious, sondern wir machen jetzt, okay, es muss Pass Interference da gewesen sein. Das eröffnet dann auch wieder ganz andere Probleme. Da du dann nämlich wirklich dann im ersten Play sagst einfach, okay, ich werfe einfach eine Hail Mary und werfe danach eine Challenge Flag und habe dann zwar eine Challenge verbraten, aber habe dafür direkt im ersten Play irgendwie 50 Yards erhalten, denn es ist halt nicht so schwer, quasi normales Defensive Pass Interference in einem Spielzug zu übersehen, beziehungsweise dann halt auch overturnen zu lassen, dann, wenn du halt den Standard so absenkst.
Ja, mit Sicherheit. Was ich mir einfach nur frage, das Problem ist halt einfach die. Du hast immer noch Menschen, die als Referees da unterwegs sind und in der Spielgeschwindigkeit Sachen entscheiden müssen, und dann hast du eben zu Hause und auch El Riveron da sitzen, die im Grunde genommen Frame für Frame sich angucken, und das ist eine ganz andere Bewertungsgrundlage in meinen Augen. Also wenn ich mir etwas in der extremen Wiederholung Super Slow-Mo in Ultra HD angucke, bewerte ich es ganz anders, als wenn es mitten im Spiel geschehen ist. Und das ist, wenn ich völlig objektiv bin, würde ich zweimal unterschiedlich entscheiden. Und das ist halt einfach die Problematik dahinter. Challenge ist gut.
Genau.
Ich mag es. Ich liebe es. Dass es das gibt, dass es dem Spiel quasi so eine Richtung, beziehungsweise so eine, ich weiß jetzt nicht, wie es, mir fällt das Wort nicht ein, einfach so eine klare Möglichkeit gibt, dem Fehlentscheidungen entgegenzuwirken, das Spiel einfach fairer zu machen. Das finde ich super. Nur das Problem ist halt einfach, dass wir technisch so weit Vorsprünge machen, aber die menschlichen Fähigkeiten eines Referees halt einfach begrenzt sind. Und die Wahrnehmung ist halt eine ganz andere, wenn ich das eine in Spielgeschwindigkeit sehe und sage, oh krass, Pass Interference, und dann sehe ich das in Frame für Frame in Super HD, Ultra HD, whatever, dann sage ich, ach nee, Quatsch, war überhaupt nichts. Das sind halt völlige unterschiedliche Wahrnehmungen und völlig unterschiedliche Entscheidungen auch. Und selbst wenn ich dann sage, nee, war keine Interference, war es vielleicht doch eine im laufenden Betrieb aufgrund der Schnelligkeit. Weil wenn einer mit 22 Miles per Hour läuft, dann kann halt ein Zucken, ein Ziehen, ein kurzes Arm halten entscheidend sein. In der Superwiederholung.
Der Devil Reavers Hüftschubser.
Ja, in der Superwiederholung ist, denke ich mir dann halt so, ja, pf, nö. Oder ja, also.
Das ist eine Sache, die ich jetzt erst gecheckt hatte. Ich habe dir das eben in unserem kurzen Vorgespräch auch so ein bisschen angeteasert. Es heißt ja, es muss im Replay Review muss es clear and obvious, also klar und offensichtlich sein, dass signifikant der Spieler behindert wurde in seiner Tätigkeit. Das ist ja die Regelbeschreibung, um halt Pass Interference zu overrulen. Mhm. Mir kam jetzt die Idee, dass es nicht heißen muss, es muss klar und offensichtlich sein auf den Bildern, sondern es muss klar und offensichtlich sein, dass ein Schiedsrichter das übersehen hat.
Mhm. Okay, ja.
Das ist der Gedanke, der mir jetzt komischerweise jetzt das erste Mal erst gekommen ist, dass es bei dem Clear and Obvious nicht darum geht, dass wir im Replay es sehen können, dass es Clear and Obvious ist, sondern dass dass es für einen Schiedsrichter Clear and Obvious hätte sein müssen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einfach zu langsam war, bis ich zu dem Schluss gekommen bin, oder ob ich da vielleicht auch falsch liege, aber für mich ist mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen, und dann erklärt es sich für mich auch, warum so wenige Calls overturned werden, denn dann geht es halt wirklich darum, dass halt ein Schiedsrichter was völlig Offensichtliches nicht gesehen hat. Und da kann ich schon verstehen, warum nur so wenig dann overturned wird.
Absolut. Nee, also so in dem, also mit dem Wording habe ich es mir auch noch nie durch den Kopf gehen lassen, beziehungsweise anhand dessen habe ich es auch für mich noch nie analysiert, aber ich wusste halt immer, okay, ich sehe jetzt eine Wiederholung und ich muss mir vorstellen, was der Referee gesehen hat, und wenn der Referee das so gesehen hat, dann muss halt dieses clear and obvious extrem sein, dass es overturned wird. So habe ich mir das immer erklärt.
Ja, ich würde es halt nur, ich würde es halt in dem Moment nur sagen, okay, muss der Referee das, was ich hier sehe, auch gesehen haben.
Genau. Und man muss halt, man darf halt nicht vergessen, dass du halt auch eine Richtlinie brauchst. Du kannst halt nicht immer nur von den Fernsehbildern entscheiden, sondern du musst halt auf Grundlage dessen entscheiden, was der Referee tagtäglich, nicht tagtäglich, aber Woche für Woche, Sonntag für Sonntag zu hundertfach sieht. Wenn er, weiß nicht, wie viele Plays es gibt in einem Spiel, in jedem dieser Plays sieht er im Grunde genommen was ganz anderes als das, was wir allein am Bildschirm sehen und dann wiederum das, was wir in der Wiederholung sehen können. Das sind im Grunde genommen drei verschiedene Ebenen und von daher absolut logisch, dass es da halt sehr wenig gibt. Aber es ist natürlich schwer zu verstehen. Und ich frage mich dann halt auch, dass
genau, warum es jetzt nicht besser erklärt?
Genau, wenn was du jetzt sagst, ist so logisch, aber ich frage mich, jedes CBS hat Gene Steratore, Mike Pereira bei Fox und Dean Blandino, dann ESPN, die haben den, wie heißt er jetzt noch?
Perry?
Perry, genau.
Andy oder so? Andy Perry? Ja,
Perry. Warum sagt es niemand von denen? Die sagen immer, it has to be clear and obvious. Und dann sagen
die wissen es selber nicht.
Alle bei Buffalo Wild Wings, es war clear and obvious, während irgendwie der die Hühnchen auf die Hose tropfen, aber keiner sagt irgendwie was.
Das ist die Sache. Sie wissen es selbst nicht, ganz offensichtlich. Also, das ist ja auch mal.
Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass die wissen, was das clear and obvious bedeutet.
Ja, oder die wollen halt Öl ins Feuer gießen. Also, das ist entweder oder. Das ist die Sache.
Gene Steratore bestimmt.
Die Sache ist, es ist doch ganz offensichtlich. Die reden immer davon, nein, das ist kein Foul. Das Problem ist, in dem Moment, wo Al Riveron sagt, es ist ein Foul, ist es ein Foul per Definition, denn er ist der Entscheider, er entscheidet, was ein Foul ist und was nicht. Da können alle noch sowas sagen, so, das ist kein Foul oder so. Nein, das ist ein geschlossenes System und er hat die einzige Entscheidungsgewalt. Das ist immer das, was mich so nervt dabei.
Er ist der Sonnenkönig der NFL.
Genau, das ist er. Ich frage mich halt nur, okay, sie haben jetzt, ich glaube, letzte Saison haben sie schon angefangen, immer so Erklärvideos rauszuhauen, ne? Die sind aber auch nicht gut gemacht. Das ist halt auch das Problem.
Ja, denen fehlt so ein interessanter, netter Jingle im Hintergrund, der das so ein bisschen so zu so einem netten, kleinen Ausflug ins Lehrbuch macht. Sonst ist das so ein bisschen, weißt du, so ungefähr. Und heute erklärt wieder Al Riveron, warum es keine passende Füllung war.
Es sollten einfach viel mehr Leute den Football-Zebras folgen, denn die machen echt, oder die Person, ich weiß nicht, wie viele das sind, die gehen immer alle kritischen Schiedsrichterentscheidungen durch und erklären Regeln und so weiter. Also könnte ich euch auch allen nur empfehlen, denen zu folgen. Die haben auch einen Blog, wo die dann jeden Spieltag quasi so eine strittige Entscheidung Konferenz machen oder wie auch immer. Vielleicht sollten die einfach die anheuern, dass die PR-Arbeit betreiben, denn die können das immer relativ gut erklären. Und da stellt sich dann auch meistens raus, dass die UFOs eigentlich meistens doch richtig agieren. Es halt nur nicht kommuniziert wird, wie es so häufig der Fall ist.
Christian, schlechter Tag für die an 1 und 2 gedrafteten Quarterbacks des NFL-Draft 2015, Jameis Winston, der in London völlig untergeht. Wir müssen gar nicht groß über die Spiele reden, denn wir haben ja wichtigere Spiele, über die wir noch sprechen müssen in unseren letzten Minuten hier. Aber er geht unter mit den Buccaneers, hat einen Horrortag, aber genauso auch Max Mariota, der in 2 gepickt wurde, der von Ryan Tannehill dann auch ersetzt wurde in dem Spiel, der mit seinen Tennessee Titans, wir haben über die Enttäuschung der Tennessee Titans ja schon jetzt mehrfach gesprochen, haben uns im Grunde schon damit abgefunden, dieses Jahr einen wirklich auch ein Spiel zum Vergessen hat. Es ist schwierig, wir sollten nicht zu viel drüber reden. Er gibt zumindest den Broncos einen weiteren Sieg. Joe Flacco kann sich freuen, bevor er jetzt gegen Kansas City ran muss. Viel, viel wichtiger war natürlich in der NFC das Spiel der Spiele. Die 49ers zu Gast bei den LA Rams. Interessanterweise im Grunde genommen das zweite Auswärtsteam an diesem Wochenende, das im Grunde genommen Heimspiel hatte, denn genauso hatten die Pittsburgh Steelers gefühlt ein Heimspiel bei den armen LA Chargers, die verloren haben. So war es auch irgendwie im Kolosseum, hatte man das Gefühl, es sind mehr 49ers da. Und die erlebten dann im Grunde genommen zu Beginn, im Grunde genommen es passt jetzt natürlich so das Bild von der NFC West, wie so ein Shootout auf dem, sozusagen durch das Running Game. Also man hatte so das Gefühl, Sean McVay und Kyle Shanahan sind in das Spiel gegangen und mit diesem ganzen Talk, den es davor gab, in den Tagen vor dem Spiel, diese beiden Offensive-Minded Gurus und Offensive-Gurus und Offensive-Minded Coordinators, meine ich. Beide gingen irgendwie so ein bisschen in das Spiel und wollten unbedingt beweisen, dass sie kreativer sind mit ihrem Laufspiel oder ein besseres Laufspiel haben als der andere. Und so plätscherte das Spiel erstmal so Lauf, Lauf, Lauf vor sich hin, bevor es dann zum Ende eigentlich erst richtig spannend wurde, beziehungsweise spannend auch nicht, beziehungsweise
ich wollte gerade schon sagen,
die 49ers dann einfach so ein bisschen weggezogen sind durch ihre deutlich, deutlich stärkere Defense und Jared Goff einen miserablen Tag beschert haben mit nur 78 Yards.
Ja, die Rams sind einfach broken. Also die sind, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt den Patriots unheimlich viel zuschreiben wollen würde, was ich jetzt eigentlich nicht unbedingt will, dann könnte man sagen, dass die Patriots Sean McVay quasi vernichtend geschlagen haben und er nicht mehr auf die Füße, auf den Boden, nee, auf die Beine kommt. Genauso. Denn seit dem Super Bowl ist eigentlich, läuft eigentlich nichts mehr, ne? Also der Blueprint ist raus, wie man ihn zu verteidigen hat, Sean McVay und Jared Goff. Ich weiß es nicht. Ich war mir schon lange kritisch der Rams gegenüber und halte sie für überbewertet. Und das hat sich jetzt auch gezeigt. Und für mich stellt sich jetzt ja immer noch die Frage, die ich mir leider auch noch nicht beantwortet sehen konnte. Und zwar, ist die San Francisco 49ers Defense wirklich so gut oder liegt es an den Gegnern, die sie hatten?
Die ewige Frage, die wir jetzt haben, das werden wir wahrscheinlich erst lösen können, wenn eins dieser ungeschlagenen Teams verliert. Vielleicht gehen ja beide 16-0 und treffen sich dann im Super Bowl. Das wäre die Story des Jahrhunderts. Jimmy G gegen Tom Brady. Wird wahrscheinlich nicht passieren.
16-0, ne?
Ja. Obwohl ja beide Teams 16-0 wäre auch eine gute Story. Aber Tom Brady gegen Jimmy Garoppolo, ich weiß nicht. Das wäre schon.
Ja, das wäre natürlich schon ein Spektakel.
Ja, ich meine, das ist so ein bisschen. Es hat so ein bisschen was von diesem verlorenen Super Bowl-Mantra. Ich glaube da ja nicht dran, ich glaube nicht an solche Sachen, ich glaube auch nicht an Madden Curse und den ganzen Kram, aber dieses verlorene Super Bowl Manta hat schon ein bisschen mehr Substanz, wenn man es sich anschaut. LA, die jetzt ja 3 Spiele in Folge verlieren, zum ersten Mal unter Sean McVay und vor allen Dingen auch nicht einfach nur so verlieren, sondern vor allen Dingen jetzt auch von den 49ers in einem sehr, sehr wichtigen Spiel in der Division, ja, sehr, sehr deutlich geschlagen werden. Die Offense, was da so das Prunkstück war unter Sean McVay, bei 7 Punkten gehalten wird. Jared Goff, wie gesagt, bei 78 Yards nur. Starten sie nach der Super Bowl-Niederlage in die Saison eigentlich sehr, sehr durchwachsen bis schlecht. Wir haben das Gleiche gesehen bei Atlanta, die nach ihrer grandiosen Saison und dann der Super Bowl-Niederlage gegen die Patriots nie mehr zurückkamen. Jetzt ja auch bei 1-5 stehen in dieser Saison. Ähnliches hat man auch so ein bisschen gesehen bei Seattle, die so ein bisschen so ein Problem hatten. Wir haben Carolina gesehen, die gegen Denver verloren haben im Super Bowl und seitdem eigentlich nicht mehr wieder auf die Beine gekommen sind. Also vielleicht steckt schon so ein bisschen was dahinter an diesem Ding, Super Bowl verloren. Und auf
einmal. Das ist halt ein Wust an Dingen. Mir fällt dafür jetzt gerade kein deutsches Wort ein.
Den ich erzählt habe, ja.
Ja, du hast zum
einen. Danke.
Was? Ich habe jetzt nur halb zugehört, Entschuldigung. Nein, also das sind halt viele Dinge, die aufeinander kommen. Denn zum einen, ein Spieler, der im Super Bowl ist und dann unter Umständen Free Agent wird, kriegt einen deutlich höheres Price Tag als ein Spieler, der jetzt halt nicht in den Playoffs gespielt hat, weil er einfach mehr gesehen wird und sich mehr unter Beweis stellen konnte und unter Umständen vielleicht auch deswegen besonders gut gespielt hat in der Saison zuvor. Das heißt, es ist schwieriger, dasselbe Talent quasi zu erhalten. Das andere ist, dass wenn du zum Beispiel eine innovative Offense gefahren hast, wie es Sean McVay im letzten Jahr ja getan hat, die dann unter Umständen dechiffriert wurde, Das ist ein anderer Faktor. Dazu vielleicht eine gewisse Complacency, die sich entwickelt, so eine gewisse Gemütlichkeit unter den Spielern, die sagen, ja gut, wir waren letztes Jahr so gut, dass dann so, was immer so der Hunger genannt wird, quasi bei den Spielern so ein bisschen fehlt. Ja, es ist nichts davon alleine, aber ich glaube, dass es alles insgesamt eine sehr, sehr große Herausforderung ist für ein Coaching-Staff und ein Front-Office, wenn man aus dem Super Bowl kommt, egal ob Sieg oder Niederlage.
Ja, ich glaube mittlerweile eher, also die Offense von Sean McVay, die war einfach nie so, so innovativ, wie man alle gesagt hat.
Ja, überhaupt nicht anpassungsfähig, das war das Problem.
Ja, sie war nicht anpassungsfähig und vor allen Dingen, sie war ja im Grunde genommen relativ konstant gleich, immer im Grunde genommen in dem gleichen Personal Grouping, was sie gelaufen sind. Sie haben da kaum irgendwelche Variationen drin gehabt. Sie haben natürlich aus dieser Formation, die eben extrem gut war für ihr System, hatten sie eben erstmal per se einen Vorteil gegenüber der Defense, die natürlich in einem anderen Package laufen musste. Das heißt, da hatten sie einen Vorteil und aus diesem Personal Grouping, ich weiß gar nicht, ob wir ein deutsches gutes Wort dafür irgendwann mal finden können, haben sie eben sehr, sehr viele kreative Spielvariationen entwickelt. Aber das war jetzt nicht overall eine Offense, die bahnbrechend neu war. Ne? Das muss man vielleicht auch mal so ein bisschen, das wurde vielleicht auch ein bisschen zu sehr hochgeschrieben und hochgelobt, das Ganze. Und jetzt sind sie halt einfach, ja, auf so ein bisschen auf den Boden angekommen, weil es eben die möglichen Variationen, die sie in ihrem Spiel hatten, die kennen jetzt alle eben zuhauf. Und es gibt jetzt 17, 18, 19 Spiele, die du auf Film dir angucken kannst, wenn du ein völlig eifriger Defensive Coordinator bist und dir eben all die Sachen raussuchen kannst und dann eben genau sehen kannst, was passieren kann und was nicht oder was du wie verteidigen musst. Die Frage ist jetzt natürlich, du hast es angesprochen, San Francisco 49ers Defense, ähnlich wie auch wie bei dem anderen ungeschlagenen Team, den New England Patriots, dass die Antriebswelle des gesamten Teams, also die Defense trägt die 49ers, sind deshalb ungeschlagen, denn Jimmy Garoppolo und auch das Laufspiel in dem Spiel, muss man dazu sagen, nicht so gut. Auch Jimmy Garoppolo jetzt schon im Grunde genommen die ganze Saison, auch wie Tom Brady, nicht überragend. Okay, es reicht, um das Spiel zu gewinnen, aber die Defense trägt das Team. Welche Defense siehst du momentan stärker, die der Patriots oder der 49ers?
Ja, ich möchte in dieser Situation immer selber fragen, so, bin ich jetzt zu sehr Homer oder ist das eine adäquate, objektive Sichtweise? Ich sehe schon die Patriots deutlich vorn, denn die Turnover, die sie kreieren, das ist special, das ist besonders. Und das ist immer eine Sache, auf die es schwer ist, sich zu verlassen, dauerhaft. Aber die Patriots sind auch so tief, also sowohl was das Secondary angeht, als auch die Front 7. Front 4 vielleicht nicht ganz so. Die Defensive Line der Patriots, ist zwar auch eine Tiefe da, aber da ist die Qualität vielleicht nicht so hoch, aber was das Linebacking Core angeht und die Defensive Backs sind die Patriots so extrem stark. Deswegen würde ich dann doch diese Defense den 49ers gegenüber vorziehen. Ganz abgesehen davon, wenn man sich die Fantasy-Punkte anguckt, die unsere Patriots-Defense netterweise für uns auch immer schön produzieren kann.
Die nächsten Wochen sind für die 49ers auf jeden Fall relativ machbar, dass sie weiterhin ungeschlagen sind, denn die spielen jetzt gegen Washington. Das muss ein Sieg sein. Dann haben sie, ich glaube, Carolina und dann Arizona. Also man kann davon ausgehen, dass sie mit 8-0 dann da stehen werden. Die Patriots, wie gesagt, jetzt gegen die Jets, aber dann geht es eben Baltimore und davor, du hast es angesprochen, Cleveland. Werden wir sehen. Es wird ein spannendes Rennen bleiben, welches
aber Team. Aber die 49ers sind jetzt auch nicht so ein Team, wo ich sagen würde, okay, das ist so ein gestandenes Team, die kegeln das so einfach entspannt runter, sondern das ist schon so ein Team, noch relativ jung. Ja, also Kyle Shanahan ist jetzt natürlich nicht mehr in seinem ersten Jahr. Aber trotzdem fehlt mir da so ein bisschen so mir fehlt das Wort nicht.
Schlitzohrigkeit, wie so Sportreporter blöderweise sagen. Was das heißen soll, was soll das bedeuten, Schlitzohrigkeit?
So.
Das hat überhaupt, also ein Hütchenspieler so ein als ein Schlitzohr vielleicht, aber das kann ich nicht übertragen auf den Sport. Was mal ein gestandenes Team war, und ich hatte es gerade eben angesprochen, bis zu der Super Bowl-Niederlage, waren ja mal die Atlanta Falcons. Und ich habe nur eine interessante Sache, die mich, weil ich jede Woche eigentlich wieder und wieder eigentlich ja schon nichts mehr erwarte, aber trotzdem immer wieder den Kopf schüttel, wenn ich die Spiele der Atlanta Falcons sehe. Die, ich glaube, das war vor dem, nee, das war genau, jetzt mit dem aktuellen Spiel mit einberechnet, die letzten 22 Drives gegen die Atlanta Falcons Defense lauten wie folgt: Touchdown, Touchdown, Field Goal, Touchdown, Field Goal, Touchdown, 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 nächstes Spiel, Field Goal, Touchdown, Touchdown, Field Goal, Touchdown. Das ist, ja, glaube ich,
bezeichnend.
bisher unerreicht, dieses Stat. Wahnsinn. Eine Sache, Christian, über die wir auch nochmal sprechen können, zuletzt vielleicht, ich hatte es angesprochen, Patrick Peterson kommt vom Ban zurück.
Achso, ich dachte, du meinst, du wolltest auf Matt Bryant eingehen.
Matt Bryant, der Arme.
Und auch da war übrigens, da wäre dein Vorschlag wieder gut gewesen mit dem automatischen Spotten des Balls, also mit dem automatischen Bestimmen des First Downs, denn Kyler Murray hatte in seiner letzten Possession, glaube ich, einen Lauf gehabt, um dann quasi genug Zeit zu kriegen, um halt einen Kneel-Down an den Start zu bringen. Da ist er out of bounds gelaufen. Und das war sowas von kein First Down. Also da hat, glaube ich, ein Yard gefehlt.
Ja, er hat den
trotz
Ball.
Trotz Replay wurde es irgendwie nicht overturned. Also das war irgendwie ziemlich weird.
Er hat den Ball strangerweise so ein bisschen hinter dem Rücken fast gehalten, Kyler Murray, um ihn zu schützen, was ja einerseits nicht unklug ist, den Ball nicht einfach immer nach vorne zu strecken. Das machen auch immer viel zu viele Spieler. Aber ihn hinter den allerwertesten zu halten, macht jetzt auch nicht so viel Sinn, wenn man gerade um das
Ja, es war auch nicht so klug, out of bounds zu rennen. Und, aber
ja, ja, viele Sachen.
Es war eine Fehlentscheidung, die hat sehr tragisch natürlich für die Falcons war, denn zum einen mit dem Extrapunkt von Matt Bryant, wenn er nicht verschossen gewesen wäre, dann hätten sie ausgeglichen und ohne diese Schiedsrichterfehlentscheidung hätten sie, ich glaube, sogar noch eine Minute 20 oder so an Zeit gehabt, denn die Zeit hätte ja auch gestoppt, um nur quasi ein Field-Goal zu erzielen. Und das hätten sie sehr, sehr wahrscheinlich geschafft. Also da hätte ich, da würde ich die Chance wahrscheinlich auf 90% setzen.
Ich wollte kurz Patrick Peterson, aber da hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen heute. Er kommt zurück von seiner 6-Spiele-Sperre wegen Doping-Sünde. Könnte auch ein Trade-Target werden als immer noch recht solider Cornerback. Aber wir können ja eigentlich auch als zum Abschluss so ein bisschen über Cam Newton sprechen, denn Cam Newton soll jetzt zurückkommen können. Seine Verletzung soll wohl einigermaßen ausgeheilt sein, sodass er jetzt in den kommenden Wochen auch wieder spielen könnte. Ich finde ja, sie sollten Kyle Allen durchspielen lassen und Cam Newton die komplette Saison geben, denn sie stehen jetzt mit 4-2 da. Kyle Allen macht einen sehr, sehr guten Job. Die Defense spielt sehr, sehr gut, ist vielleicht nicht ganz auf dem Niveau der 49ers und Patriots, aber kommt eben ganz, ganz nah dran. Sie sind in der Division gut unterwegs mit 4-2 hinter New Orleans und Cam jetzt zurück zu rushen wäre, finde ich, das falsche Signal, denn Cam Newton spielt seit im Grunde genommen, ja, seit mindestens 2 Jahren bei nicht annähernd 100% durch die ganzen Verletzungen. Ihn jetzt zu früh zurückzubringen, halte ich für Quatsch. Wie siehst du das?
Also der erste Gedanke, der mir gerade gekommen ist, jetzt losgelöst von allem, war Cam Newton jemals über einen Zeitraum von 4 Spielen oder so nicht irgendwie verletzt?
Ja, ja, aber ich meine jetzt...
Ich glaube, das ist einfach der Normalzustand mit Cam Newton, dass er nie ganz, ganz rund ist.
Ja, ich meine jetzt nicht so Bruises, die du dich irgendwie im Spiel mal holst, sondern einfach, dass du quasi mit einer Verletzung, mit der du schon in der Offseason laboriert hast, in die Preseason gehst, in der Preseason und in der Regular Season.
Ja, aber das ist halt auch einfach Cam Newton, ne? Also ich glaube, das ist einfach, also Cam Newton gibt es halt leider nicht ohne diese Verletzung. Das ist halt nicht möglich.
Das hört sich auch so traurig an.
Ja, es ist auch traurig. Ich würde ihn auch gerne, stell dir vor, dass Cam Newton, der nicht immer diese ganzen Hits einstecken müsste. So. Aber dann wäre er doch nicht mehr Cam Newton. So, das ist so.
Er ist einer der besten, er hat auch 1-2 Stories off-field, die ich wirklich sehr scheiße finde. Und aber Er hat, ja, er, es ist einfach traurig bei Cam Newton, dass er einfach diese mit aus diesen Verletzungen nicht rauskommt. Das Problem ist jetzt halt, was ich halt total lächerlich finde, ist die Quarterback-Diskussionen, die aufgemacht werden. Ist Kyle Allen vielleicht sogar besser als Cam Newton? Hier, schaut euch die Stats XY an. Ich glaube, Cam Newton, eine Quarterback-Diskussion ist das Letzte, was Carolina braucht, denn mit Cam Newton haben sie einen Quarterback, der deutlich besser ist als Kyle Allen. Der deutlich mehr gezeigt hat, der viel, viel mehr, immer noch mehr Upside hat, obwohl Kyle Allen deutlich jünger ist, in dem Spiel viel, viel mehr geben kann und der mit insgesamt auch einem, wie ich finde, schwächeren Team in den Super Bowl geführt hat. Und von daher, weiß ich nicht.
Ja, da würde ich dir leicht widersprechen wollen. Also nicht grundsätzlich, aber es ist halt schon auch eine teamtaktische Frage, die du dir stellen musst. Ich glaube, Cam hat jetzt noch ein Jahr einen Vertrag in Carolina. Mhm. Das heißt, da kommen sie schon von Natur aus an einem Punkt, wo sie sich entscheiden müssen, okay, wollen wir Cam Newton weiterhin dieses typische Top-Quarterback-Money geben? Also der wird sicherlich nicht eine bessere Vertragsstruktur als Russell Wilson jetzt am Ende bekommen. Aber schon in einem ähnlichen Bereich, was das Annual Average angeht, also was das jährliche Gehalt angeht, wird es ähnlich sein, wenn nicht sogar das sogar leicht übertreffen, weil er den Vertrag später unterschreiben würde. Willst du das mit Cam Newton oder sagst du dir, das ist es nicht wert, denn 35 Millionen pro Jahr sind halt, oh Gott, das muss ich rechnen, 70, sind ja auch ein Fünftel deines gesamten Budgets?
Ich, 20%? Ja, warum? Weil ich... Das ist halt einfach der Preis. Ich ärgere mich ja auch nicht, dass irgendwie eine Tüte Haribo 1,29 kostet, weil das ist halt der Marktwert von dem. Oder
ja, eine schöne Tüte
Haribo? Tropenfrüchte? Ja, Tropenfrüchte sind gut.
Gut, magst du Lakritz?
Ja, aber nicht alle Lakritz-Sorten. Es gibt ja
dafür. Okay, dann stell dir einen Lakritz vor, das du nicht gerne magst.
Ja, okay.
So, und jetzt ist die Frage, ist Cam Newton, ist Teil der Menge Tüte Haribo, aber ist er dann quasi Tropenfrüchte oder ist er das Lakritz, das du nicht magst? Ja. Und für das Lakritz, das du nicht magst, bist du nicht bereit, das Geld auszugeben. Für die Tropenfrüchte bist du es. Und das ist die Frage, die sich die Carolina Panthers stellen müssen.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also für mich ist Cam Newton eher das Fred Ferkel. Das mag ich nämlich auch sehr gerne. Auf jeden Fall, nein.
Das ist aber Katjes. Guck, jetzt haben wir es wie die Öffentlich-Rechtlichen gemacht. Wir haben auch Alternativmarken mal vorgestellt.
Und nächste Woche ist das der offizielle Katjes-Podcast zur NFL. Jetzt, wo alles gesponsert ist, haben wir uns auch einen potenten Sponsor ins Haus geholt. Nein, aber Cam Newton ist ein sehr, sehr guter Quarterback in meinen Augen. All dieses, was er jetzt an Scheiße abbekommen hat, führe ich auf die Verletzung zurück. Kyle Allen macht einen super Job, keine Frage. Es geht nichts gegen Kyle Allen. Der soll ja auch die Saison durchspielen. Und dann hast du wirklich die Möglichkeit, okay, dann kannst du gucken, was du mit Cam Newton machst. Ich würde ihn bezahlen. Denn wenn ich mir anschaue, was bedeutet das denn überhaupt noch, dieses Gehaltsspektrum bei den Quarterbacks? Ich meine, wir haben
jetzt 78
Yards von Jared Goff gesehen, der diese Saison den Vertrag unterschrieben hat. Dak Prescott soll Vertrag bekommen, sagen alle, muss ein bisschen weniger sein, aber der spielt momentan auch
nicht gut. Nee, das sagt Jerry Jones, sagt das.
Dann alle haben, oder nicht alle, aber sehr, sehr viele Stimmen gab es, die gesagt haben, wie Russell Wilson jetzt, den wollt ihr jetzt bezahlen, es gäbe vielleicht auch die Möglichkeit, Russell Wilson zu traden. Also vielleicht war er so ein bisschen das Problem und die Legion of Boom nicht. Und also Russell Wilson jetzt bezahlen, naja, ich weiß nicht. Und jetzt spielt er... Russell Wilson eine großartige Saison und ist momentan der Frontrunner für den MVP-Titel. Ich würde das Gleiche bei Carolina machen. Ich meine, alle haben auf Kirk Cousins eingehauen, dass das ja wohl unanständig sei, so viel Geld zu verlangen und dann auch noch alles garantiert oder 99% garantiert. Jetzt nimmt er die Philadelphia Eagles auseinander und spielt eine insgesamt auch gute Saison. Also es ist für mich so relativ wenig wert, wenn ich mir angucke, welche Quarterbacks bezahlt werden und wie sie bezahlt werden. Du kannst jede Woche kannst du das neu aufmachen und sagen, würdest du diesem Quarterback nochmal 36 Millionen geben? Nein, wahrscheinlich nicht, aber...
Ja, also ich glaube, dass sich das wieder so ein bisschen normalisieren wird in den nächsten Jahren. Denn wir hatten jetzt wirklich in den letzten Jahren war es wirklich so, dass es diese Mittelklasse-Quarterback-Stufe, diese Ryan Tannehill, Andy Dalton Stufe, die so ein gutes Stück unter dem bestbezahlten Quarterback war. Die gibt es halt irgendwie nicht mehr. Im Moment ist es so, egal welcher, Hans Wurst will ich jetzt nicht sagen, aber welcher Quarterback mehr oder weniger Free Agent wird oder eine Vertragsverlängerung bekommt, der bekommt halt irgendwie immer das neue meiste Geld, so mehr oder weniger.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sich jetzt mit der Zeit doch so ein bisschen ändern wird, denn im nächsten Jahr haben wir zwei prominente Quarterbacks, über die wir jetzt eben auch gesprochen haben, mit Jameis Winston und mit Marcus Mariota, die mit Sicherheit eine Chance bekommen werden, weiterhin zu starten. Ich glaube nicht, dass sie direkt in diese Competition-Rolle reinfallen oder in diese Backup-Rolle, das glaube ich noch nicht. Die werden noch ihre Chance bekommen, denn das Draft-Pedigree, wie es dann immer so schön heißt, bei den beiden war halt sehr hoch, sind dann Nummer 1 und Nummer 2 gedraftet worden. Irgendein anderes Team wird sich mit Sicherheit sagen, das lag an dem Coaching-Staff, an der Culture bei Tennessee oder bei Tampa Bay. Wir können das fixen, wir können das regeln. Das heißt, sie würden ihm einen Vertrag geben. Aber die würden ihm natürlich dann nicht Russell Wilson Geld, die würden ihm keine nördlich der 30 Millionen, glaube ich, nicht geben, sondern dann halt eher so bei vielleicht 28 Millionen oder so anfangen. Und dann hast du halt wieder diese zweite Level-Quarterback-Ebene, was das Gehalt angeht. Und da würde ich dann auch eher Cam Newton einsortieren, beziehungsweise ich glaube, ich würde ganz klar sagen, an Panthers Stelle, so gerne ich Cam Newton selber auch mag, spiel das nächste Jahr aus und dann haben wir Franchise-Tag, wenn es gut läuft. Also.
Ja, oder das. Also ich sehe ihn mehr, ich sehe ihn über der Riege der Andy Daltons, Tannehills, Mariotas, Jameis Winstons und all die anderen, die da noch.
Sehe ich grundsätzlich auch, aber ich frage mich, ob der Körper nicht einfach so irgendwo Richtung Beyond
deswegen,
geht.
Deswegen ne? sage ich ja, gib ihm jetzt im Grunde genommen fast ein ganzes Jahr nochmal Auszeit. Wenn du ihn jetzt nicht mehr zurückbringst in dieser Saison, sondern du versuchst dein Glück mit Kyle Allen, dann hast du vielleicht...
Ja, aber dann fühlt er sich gebencht. Er selber sagt ja auch schon durchblicken lassen, dass er wieder ready ist und trainieren will. Ne? Also ich glaube, das ist dann auch nicht so einfach, das zu kommunizieren.
Ja, das mag natürlich also, sein.
Es ist keine leichte Situation. Also das ist... Es ist auch vor allem vieles offen noch. Also es ist wirklich ganz schwierig.
Und gesagt,
Kyle Allen macht ja auch gutes Spiel, ne?
Ja, natürlich macht er ein gutes Spiel, keine Frage.
Das macht es ja auch nicht leichter, ne?
Aber die Diskussionen sind halt Quatsch. Also wenn man jetzt so nach dem Motto, ja schau mal, was Cam Newton gegen Tampa Bay gespielt hat und jetzt Kyle Allen gegen Tampa Bay, das sind halt wieder so Äpfel-Birnen-Vergleiche, die völlig, selbst wenn es erst vor ein paar Wochen war, ganz andere Situationen. Ein sehr verletzter, wie wir jetzt wissen, Quarterback, ein ganz anderes Team, gegen das du gespielt hast. Jameis Winston, der nicht im Grunde genommen jeden Ball zum Gegner wirft. Also, das sind, glaube ich, ganz, ganz andere Vorzeichen gewesen. Von daher finde ich die Diskussion, die aufkommt, die Quarterback-Diskussion, völlig unnötig. Ich glaube, du hast mit Cam Newton den deutlich besseren Quarterback. Und gut, wie es dann in der Zukunft aussehen wird, keine Ahnung. Ich würde ihm gönnen, dass er einfach wirklich gesund wird, um dann nochmal, sei es jetzt in Carolina oder vielleicht dann auch woanders angreifen zu können.
Angreifen.
Pittsburgh sehe ich ja immer noch so als so eine optimale Situation eigentlich für ihn. Aber die haben jetzt Mason Rudolph.
Ja, es ist nicht so, es ist schwierig, aber es wird sich halt auch vieles zeigen. Also ich glaube, das ist ganz schön schwierig, ihnen jetzt quasi zu sagen, so okay, du bist raus fürs Jahr, halt dich erstmal ganz durch und nächstes Jahr gehen wir mit dir wieder an den Start. Also ich glaube, das ist auch irgendwie schwer zu kommunizieren mit Fans. Und,
Fans.
Die Entscheidung würde ich nicht treffen fallen müssen.
Ein paar Spieler haben uns verlassen, zumindest für diese Saison. Akeem Hicks ist auf der IR gelandet, der großartige Defensive Tackle der Chicago Bears. Will Disley, der ja sehr, sehr gut gespielt hat in dieser Saison, wirklich rausgekommen ist. Sein Come-Out-Year, wenn du so willst, Coming-Out-Party-Year. Will Disley, der Tight End der Seattle Seahawks mit Achillessehnenriss komplett raus. Stephon Tuitt wahrscheinlich auch komplett raus von den Pittsburgh Steelers mit einem Brustmuskelriss. Ich weiß gar nicht, warum das immer so lange dauert. Dann haben wir alle
Ist der Brustmuskel gereist?
Ja, nee, dass das so lange dauert, das Verheilen.
So.
Notboom, der Guard von den LA Rams, ist auch raus mit ACL, MCL. Das Kreuzband hat es nicht mitgemacht. Und Kalashi Osemele, der Guard der Jets, der sehr, sehr gut aussah, kam ja aus Oakland, der ist auch raus fürs komplette Jahr. Mit einer Schulter-OP, die er jetzt ansteht bei ihm. Christian, möchtest du unsere etwas in die Länge gezogene Folge beschließen mit weisen Worten?
Oder hätte lieber Rihanna als Halftime-Act gehabt als Shakira und? Ja, kannst du sehen, wie die in Erinnerung geblieben sind. Shakira. Auch R&B.
Shakira und Jennifer Lopez?
Genau, Jennifer Lopez, ja. Oh. Ist jetzt nicht die schlechteste Wahl, die beiden, aber so richtig vom Hocker reißen tun sie mich nicht. Jetzt ist rausgekommen, dass Rihanna auch angefragt wurde und sie gesagt hat, fick dich NFL, ich bin mit Kaepernick, also ich stehe an der Seite von Kaepernick und deswegen abgesagt hat. Sie hat gesagt, sie konnte das die NFL nicht unterstützen, wohingegen gleichzeitig Kaepernick quasi so geblackballed wird, also verarscht wird für, ne? Mhm. Wir kennen die ganze Geschichte. Das ist noch eine Sache, die ich gerne erwähnen wollte. Und wenn irgendwann mal wieder die Frage bestehen sollte, ob die NFL aus moralisch-ethischen Gründen agiert oder wirklich nur einzig und allein aus geldtaktischen Gründen, dann macht es Sinn, sich jetzt mal aktuell in die NBA einzuklinken und zu gucken, was da gerade geht. Der GM, der Houston Rockets hat getweetet, dass er zumindest seine Sympathie an den Protesten in Hongkong bekundet. Ja, und die NBA will gerade ein paar Spiele in China abhalten.
Tun sie.
Was das für Spiele waren?
Das sind Preseason-Spiele. Die laufen.
Ach so.
Liefen auch jetzt schon in China. Die haben schon gespielt, okay, in China.
Ja, und die chinesische Regierung mag sowas gar nicht gerne. Privatkonzerne haben häufig extrem viel Schiss davor, sich mit den chinesischen Garden es sich zu versauen. Und dementsprechend sind sie da häufig sehr, sehr vorsichtig, wenn da irgendwie was geäußert wird. So auch die NBA und dementsprechend NBA eine Parallele ziehen, die ja zumindest was die USA intern angeht, deutlich sich progressiver ausstellen, wenn es um Black Lives Matter Bewegungen geht. Sobald es aber um Menschen geht, die halt vielleicht nicht Amerikaner sind, dann ist das nicht mehr so wichtig, sich progressiv aufzustellen.
Ja, wenn es einfach um Kohle geht, das muss man sagen. Also bei den Houston Rockets ist es halt natürlich sehr wichtig, weil sie extrem viele Geldgeber aus China haben, die Rockets. Da sitzen einige, die viel, viel Kohle in das Team bringen. Was Sponsoring und so angeht, das ist mit das wertvollste Team für den chinesischen Markt, die Rockets. Dann hast du bei den Brooklyn, ehemals den Brooklyn Nets, weil sie von einem russischen Oligarchen gekauft wurden.
Lustig.
Da sitzt jetzt mittlerweile bei den Nets, wo ja auch übrigens hier.
PDD, ist das nicht der?
Nee, das ist jetzt der für in der NFL, wie heißt er nochmal, für Diversity Management zuständig ist. Diversity Super Bowl Halftime Shows.
Jay-Z,
genau,
ja.
Der auch bei Nets drin ist. Das ist jetzt auch größtenteils, glaube ich, geführt von einem chinesischen Investor. Die NBA hat sehr, sehr früh erkannt, dass der Markt extrem viel abwirft. Die halten schon seit sehr, sehr langer Zeit Preseason-Spiele dort ab.
Ja, es gibt auch interessanterweise eine extrem, also Basketball ist ein sehr beliebter Sport in China selbst. Das hat natürlich einen anderen Podcast gehört.
Es hat einen riesen
Boost. In den 70ern oder so haben die schon Basketball extrem viel gespielt in China.
Ja, sie haben natürlich durch Yao Ming, den ehemaligen Center, auch der Houston Rockets, der hat seine NBA-Karriere bei den Houston Rockets verbracht, extrem Boost bekommen. Das war ein sehr, sehr bekannter.
Aber die waren auch vorher schon sehr erfolgreich da. Also das ist, die hatten irgendwie vorher schon immer irgendwie auch Tape zugeschickt bekommen von Highlights oder so und das Staatsfernsehen dann gesendet.
Jetzt, wo du halt, also in den Jahren, in denen du richtig, richtig Asche produzieren kannst, da hat es halt diesen Boost nochmal bekommen durch Yao Ming, der dann eben als Spieler, dann eben als Botschafter jetzt, glaube ich, auch irgendwie für den Verband arbeitet, der das natürlich extrem gepusht hat. Und die NBA verdient Milliarden durch diese Deals, vor allen Dingen durch die Fernsehdeals, dass eben dieser chinesische Staatsfernsehsender die Spiele überträgt. Deswegen hat da Adam Silver als auch viele andere wichtige Personen der NBA, andere Owner und auch andere
LeBron
Spieler,
James hat sich auch ziemlich mies geäußert,
ja,
meines Erachtens
haben sich
dazu
sehr, sehr, sehr zurückgezogen und das Ganze versucht runterzukochen und der GM, ja, der Rockets dann auch nochmal selber, der das typische "tut mir leid, ich habe es eigentlich ganz anders gemeint" dann formuliert hat. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass, klar, wenn der Markt da ist, dann möchtest du es nicht verscherzen. Und der ist für die NBA also gewaltig. Viele sagen eben, das ist im Grunde genommen der einzige Wachstumshebel, den du hast momentan, der extrem ist. Also wir reden ja auch häufig über, wie kann die NFL wachsen. Die NBA hat es da deutlich leichter, weil einfach der Sport so extrem populär ist und dieser Wachstumsmarkt China extrem ist und du da einfach Milliarden verdienen kannst. Und das wollen sie sich natürlich nicht kaputt machen. Deswegen sagen sie dann einfach so, ach so, ja, Menschenrechte, bedenken second oder so irgendwie, ne? Also
wir sind ein Sport, wir sind nicht dafür da, politische Äußerungen zu treffen, wir sind dafür da, um Verständnis zu schaffen unter Menschen.
Ja, ja. Also alle
gut,
aus
China ist halt generell schwierig, das ist ich will dazu eigentlich auch nicht so genau was sagen. Es wird halt immer China auch immer sehr schnell verteufelt, das ist das Problem.
Ja, ja, klar, nee, das, darum geht es mir auch nicht. Also
die Gewalt an den Menschen, die jetzt gerade in Hongkong hauptsächlich friedlich auf den Straßen sind, soweit ich informiert bin, das ist halt eine Sache, die ist halt einfach grundsätzlich nicht cool.
Genau, also ich kann auch nur das im Grunde genommen kritisieren, was die NBA-Leute sagen. Auch Steve Kerr, der Trainer der Oakland Raiders, der Oakland Golden State Warriors, der auch extrem, extrem laut ist und gut auch, dass er das macht, der lässt keine sich bietende Gelegenheit aus, um den Präsidenten des eigenen Landes auch in den durch den Dreck zu ziehen, was er auch gut ist und was er sehr, sehr gut macht und wofür ihn auch sehr, sehr viele zu Recht loben. Aber auch bei dieser Thematik hat er sich sehr, sehr schnell, sehr, sehr weit zurückgezogen. Also es ist sehr bezeichnend, muss man wirklich sagen, und sehr traurig auch.
Ja, und das halt nur nochmal als kleiner Hinweis darauf, dass die NFL im Prinzip kein Deut anders ist. Es geht nur darum, du musst dir angucken, wo verdient das Unternehmen NFL, NBA, NHL, wie auch immer, Geld. Und danach richten die natürlich auch ihre PR und ihre Ideen der Gerechtigkeit, die sie quasi transportieren.
Genau, ihre eigenen. Soweit dazu, Christian. Wir haben es lange rausgezögert, aber es muss irgendwann kommen. Das Ende unserer Episode. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch gerne auch eine Bewertung noch da. Darüber freuen wir uns immer sehr. Bei iTunes 5 Sterne, ein Text, wäre toll. Ansonsten wünschen wir euch ein wunderschönes restliche Woche, Wochenende mit Football. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday. Bis dann. Ciao, ciao.